Einen wunderschönen guten Tag, grüß euch, hallo zurück zum Daily Game Podcast mit einer Spezialepisode. Diese Episode wird reingeschoben, weil, ich meine, ihr seht es Alarmtitel, es ist gerade absolut Thema, darum haben wir uns so schnell wie es geht zusammengesetzt und reden heute über The Legend, the one and only, it's me, Mario, let's go! Bei mir sitzen einmal unser lieber Peter.
Hallo.
Es ist der Manuel wieder unter uns, zum zweiten Mal im Pyjama.
Hallo.
Ja, schaut, dass die Leute es nicht singen. Und mein Lieblingseierkopf gleich nach dem Kerl im Spiegel. Es ist der Michi.
Oh, das waren die nettesten Worte, glaube ich, die du mir gegeben
hast. Das hast du in der letzten Episode schon gesagt.
Ja, aber es werden nicht alle Leute die gleichen Episoden hören und die haben gesagt, das ist was Spezielles heute. Also.
Na, ich bin tatsächlich einfach gerade echt gut drauf, weil mir taugt das Thema. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwas in der Kindheit seine Berührungspunkte mit Super Mario gehabt. Ich bin der Einzige da in der Runde, der den neuen Film noch nicht gesehen hat. Das ist mein Minuspunkt gerade. Aber dafür habe ich mir den alten Film für diese Podcast-Folge zweimal an da. Plus.
Hast du beim ersten Mal nicht verstanden oder war das so das Problem?
Nein, ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass ich das verinnerlicht habe, was da passiert.
Ich weiß noch, das war einer der ersten Filme, die ich damals im Kino gesehen habe. Ich habe mich darauf gefreut. Yeah, Mario im Kino. Bob Hoskins, den man auch noch kannte aus Roger Rabbit. Ha, cool, der macht Mario. Mhm. Ach du Scheiße, zum Glück war ich zu jung, um zu verstehen, was da wirklich passiert ist.
Ich habe seinerzeit, wie ich den das erste Mal gesehen habe, als Kind war das irgendwo im Fernsehen. Habe ich das auf Teletext gesehen, quasi, dass der nächste Film Super Mario ist. Und dann habe ich halt einfach umgeschaltet auf einen anderen Sender und habe darauf gewartet, dass Super Mario anfängt. Und als ich dann zurückgeschalten habe, war ich schon zu spät dran. Denk mir schon, Moment, hat Super Mario schon angefangen? Ist das nicht mehr der andere Scheißfilm? Und hab dann wirklich mehrfach als Kind nicht verstanden, soll das jetzt wirklich der Super Mario-Film sein? Aber dazu komme ich später noch mehr, weil der ist...
Dasselbe Problem wie der He-Man-Film, ne?
Mit dem Dolph Lundgren. Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Ja. Ja, mir ist es exakt genauso gegangen und bei He-Man auch. Es war furchtbar. Zerstörte Kindheit.
Aber ja. irgendwie habe ich He-Man mehr gefeiert. Den Film habe ich sogar auf DVD als Erwachsener dann irgendwann auf eBay ersteigert, weil es so wenig Auflagen auf Deutsch gegeben hat. Es ist mein Guilty Pleasure-Movie. He-Man mit Dolph Lundgren. Aber wir haben ja einen Nintendo-Fanaten unter uns sitzen. Mister, ich wurde im Nintendo-Magazin mehrfach abgedruckt, meine Nintendo-Tattoos zieren meinen Körper und ich habe als einziger unter uns jemals bei der Nintendo-Hotline angerufen, Manuel. Kannst du an deinen ersten Berührungspunkt mit dem Film erinnern?
Ja, zwar ziemlich dunkel, aber ich glaube, ich habe ihn als erstes auf VHS gesehen und ja, ich habe ihn jetzt nochmal angeschaut. Ich muss schon sagen, ich sehe ihn nicht so kritisch, weil ich kenne die, man kennt ja die Filme aus der Zeit und man darf halt nicht vergessen, da gab's gerade mal vier, also von der Mario-Linie, vier Mario-Spiele, oder? Mario 1, 2, 3 und Super Mario World. Und was will man da in echt Film draus machen?
Ich habe nachher zum Making-of, beziehungsweise so wirklich so, ich habe mir echt ein Doku angeschaut, mehr so ein Short-Doku, was alles schiefgelaufen ist bei dem Film. Also wenn du das alles hörst, dann wirst du wissen, warum der Schrott ist. Aber ich will nicht vorgreifen, zu den Filmen kommen wir erst am Schluss. Fangen wir mal mit der History an. Und zwar wirklich die Geschichte von Mario. Und Peter und ich, wir haben uns sehr schön austauscht. Unser erster Berührungspunkt war ein Fehlkauf unserer Eltern. Wir haben angefangen mit Dr. Mario.
Yay.
Manuel, du hast vermutlich das allererste Mario überhaupt gespielt.
Ja.
Und Michi, bei dir?
Ich muss jetzt echt kurz drüber nachdenken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das erste war wirklich am NES oder ob es die Gameboy-Version war. Denke ich aber zurück an den schmerzenden Daumen damals, als ich den Gameboy geschenkt bekommen habe, müsste es die Gameboy-Version gewesen, also Super Mario Land. Und danach folgend dann gleich wirklich mit Super Mario Bros. Auf dem NES.
Gut. Das ist unser Einstieg in die Geschichte mit Mario. Aber Mario selber hat ja eine Historie. Michi, du hast das vorbereitet, richtig?
Ein klein wenig habe Was ich nicht unbedingt noch wusste, was, wie gesagt, das ist halt wirklich so die Kindheit. Da braucht man jetzt nicht unbedingt so großartig recherchieren. Ich glaube, das war eine der easieren Folgen, sage ich einmal, weil doch sehr viel auch hängen geblieben ist, mit dem man groß geworden ist. Aber wenn es dann so spezielle Punkte haben möchtest, ja, natürlich vorbereitet, nennen wir es mal so.
Nein, zu uns was über den Jumping Man.
Über den Jumping Man, ganz genau. Super Einstieg, vielen Dank dafür, weil das war der Originalname von Mario, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Weil den ersten Auftritt hat besagter Jumpman nämlich in Donkey Kong gehabt. Und ist erst dann viel später eigentlich zum Super Mario geworden, den wir heute kennen. Und ja, also wo fangen wir an, ohne dass wir jetzt jeden langen unter Anführungszeichen. Wie in der Nintendo-Folge eigentlich erzählt, waren Videospiele ja eigentlich tot. Zu der Zeit, als dann Mario und Co. wieder aufkamen. Und Nintendo hat den Auftrag gegeben, es braucht ein Spiel, das wieder die Leute vor die Spielekonsolen holt. Und ein gewisser Miyamoto hat den Auftrag bekommen, ein Videospiel zu machen. Dieses Spiel war eben Donkey Kong. Und da war er, also da war Jumpman oder der zukünftige Mario noch Zimmermann und nicht Klempner. Das ist nämlich erst in Mario Bros. Geworden. Und die Story oder die Aufgabe ist ganz easy. Seine Freundin ist von einem Gorilla Donkey Kong entführt worden und wir als Spieler haben die Aufgabe, diese zu befreien mit den einfachen oder später auch nicht mehr ganz so einfachen Leveln, über Stahlröhre zu laufen, Fässern auszuweichen, die von dem Affen auf uns geworfen werden und über Leitern quasi immer weiter hochzukommen. Und das Spiel hat sich zu einem ziemlichen Erfolg entwickelt für Nintendo. Und hat eigentlich die Erfolgsgeschichte von Super Mario dann in die Wege geleitet. Und ja, das war 1981 Donkey Kong. Und 1985 kam dann echt schon Super Mario Bros. Für das Nintendo Entertainment System heraus. Und bevor ich da jetzt anfange, wer hat denn von euch ganz ehrlich Donkey Kong gespielt?
Never. Also den modernen Donkey Kong, ja, Donkey Kong Country, aber diesen Klassiker, die Arcade-Version, nun nie, ne? Also Peter hat aber die Hand hochgekommen, der war am Leben, als es sowas gegeben hat.
Also ich bin ja draufgekommen, ich bin so alt wie der Jumpman, auch 81er Boy, ja. Und ich glaube, ich habe es mal in einer Spielhalle in Jesolo gespielt. Kann das sein? War das ein Arcade?
Es war ein Arcade, ganz genau, ja.
Dann habe ich es dort gespielt, ja. In Cesolo.
Haben wir die Rechte dafür?
Wir haben überhaupt keine Rechte. Ich tue einfach nur blöd. Ich bezweifle, dass das irgendwer von Nintendo je hören wird. Naja, jetzt haben wir quasi die Ur-Ur-Ur-Geschichte von Mario mit dem Jumpman 1981. Wir haben ja tatsächlich in unserer Nintendo-Folge, wirklich, wo wir über den NES, glaube ich, geredet haben, ist ja echt auch einiges über Super Mario dabei gewesen. Aber diese Ur-Serie, Super Mario Brothers, also diese ersten drei Spiele, das ist ja eigentlich das, wo ich mir sage, zumindest wir als Altherren-Podcast, wann uns wer sagt Super Mario, denken wir, glaube ich, schon nur eher an die Klassiker, bevor wir an die Mindfucks wie Mario 64 oder eben Mario Galaxy, was ich noch immer nicht gespielt habe, das warten immer auf mich. Ey, ich hab's schon daheim. Du brauchst nicht den Schädel schütteln. Ich hab's daheim. Ich hab's daheim.
Ja, in einem Audio-Podcast nur den Kopf zu schütteln. Fein drüber, Mann. Sag ihm, was du davon hältst.
Aber ich hab tatsächlich, ich habe diese Trilogie gekauft, Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy für die Switch und ich möchte eins nochmal anderen spielen, weil du auch gesagt hast, Sunshine zahlt sich auch aus. Also ich horche eh auf die. Jetzt tut er das so mit der Hand wippen.
Also nur fürs Protokoll, ich bin kein Sunshine-Fan. Es hat Spaß gemacht, wenige. Aber ich bin kein Fan. Ne?
Na gut. Mario Brothers 1 bis 3. Was kannst du uns dazu sagen, Michi? Ich meine, da hat sie ja doch einiges da. Die drei Spiele kann man theoretisch bis auf dieses Sidescrolling und Jumping von Mario nicht wirklich miteinander vergleichen, finde ich.
Ja, also mit der Urfassung mit Jumpman und Donkey Kong, mit der Version hat es relativ wenig zu tun, das ist richtig. Die Story ist hauptsächlich immer die gleiche, Prinzessin wird entführt, wir müssen sie retten und sie dann in einem anderen Schloss suchen, kommt je auf den Teil des Spiels an. Ja, mit Super Mario Bros. 1985 kam dann eben die erste Version davon, quasi Side-Scrolling. Du bewegst dich von links nach rechts, durch die, so wie, ja, wie man es heute halt kennt, das Mario hat es erfunden. Nenn es, wie du möchtest.
Let's go!
Ja, das kam ja auch erst mit Super Mario 64. Die Stimmausgabe von unserem lieben Mario, den wir bis heute, die wir bis heute kennen.
Wie heißt er nochmal? Manuel, du warst es sicher auswendig. Ich vergiss wieder seinen Namen.
Wie heißt wer?
Der Synchronsprecher von Mario.
Achso,
Charles Martinet. Danke.
Ja, genau. Der liebt übrigens Fan-Conventions. Der liebt es, auf Comic-Cons zu gehen. Der Typ, der hat die größte Garde, wenn er auf Cons geht. Ja. Aber Mario Brothers 1, 1985, gell?
Genau, ja.
War ja so basic wie basic irgendwie möglich ist. In diese ersten, was sind das, 5 Sekunden, 10 Sekunden des Spiels, sollst du ja intuitiv die Steuerung herausfinden. Deswegen sind ja diese ersten Blöcke und der erste Goomba da.
Weil so genau, naja, gut, so viel Steuerung war es damals halt noch
nicht. Aber Tutorial hat es damals nicht gegeben. Damals hat uns Ubisoft noch nicht mit Tutorials zugekleistert.
Stimmt, und wir konnten noch nichts von EA kaufen, um uns da weiterzubringen. Das ist auch richtig.
Du hast diese erste Instanz, die ersten paar Sekunden waren, um die Steuerung zu kapieren. Und eben, wie du sagst, es war sehr simplifiziert.
Ja, das lag aber auch sehr an den technischen Begrenzungen. Also, dass Mario so ausschaut, wie er ausschaut, haben wir eigentlich wirklich nur den technischen Einschränkungen zu verdanken. Weil zum Beispiel der Schnurrbart ist einfach nur deswegen auf den drauf geklebt worden, unter Anführungszeichen, weil es leichter zum Darstellen war als ein Mund. Und man besser quasi die Nase abgrenzen konnte und man halt irgendwas erkannt hat und somit hat man in den Schnurrbart verpasst. Und der Leichtigkeitshalber es war hauptsächlich schwarzer Hintergrund. Vielleicht ab und zu mal einen helleren Himmel gehabt hast als Hintergrund. Und dafür haben sie halt dann quasi die dunkle Arbeitshose genommen als Kontrast dazu, dass du die Figur besser siehst. Und auch die rote Kappe war halt auch, damit du die Figur besser siehst. Und ja, ein 16x16 Pixel. Heute hat jedes billigste Handy, das du kaufst, mehr Pixel als damals unsere Heimkonsolen.
Ich hab Mario auf meinem TI-89 gespielt, auf meinem Taschenrechner. Matheunterricht war immer ziemlich geil damit.
Aber es war für damals schon leibend, ne?
Also ja, auf jeden Fall.
Jetzt rückblickend ist natürlich sehr einfach, aber wenn du denkst, früher hast du halt da nur Trikotronik oder so gehabt, also diese Handhelds, wo halt nur ein Spiel drauf war. Na, und dann hast du Super Mario gehabt, wo jede Welt, jedes Level ein bisschen anders ausgeschaut hat. Das war schon toll.
Ohne Scheiß, meine Eltern haben das ja damals, haben Nintendo für uns Kinder gekauft und irgendwann doch das richtige Super Mario Brothers. Hey, und da sind ständig mein Papa und mein Onkel davor gehängt. Und die zwei haben die ganze Zeit Super Mario gespielt und versucht, die Levels zu schaffen. Wir haben weiter gekommen. Das hat so süchtig gemacht.
Ja, das war auch bei mir der Fall. Bei mir war es die Mama, dieser klassische, wo es dann mit dem Controller noch mitgegangen sind, immer so. Auch so dachte ich, was machen die da jetzt vom Fernseher? Aber ja, es war wahrscheinlich auch die Vorankündigung der Wii. Die wussten das schon.
Und man muss ja auch sagen, für die jüngeren Zuhörer quasi. Ich habe das, glaube ich, in der Nintendo-Folge auch gesagt, aber man konnte ja nicht speichern. Das heißt, wenn du da dreimal gestorben bist, musstest du von Anfang nochmal anfangen und das ganze Spiel nochmal spielen. Ja.
Oder du wusstest halt, wo du deine Power-Ups waren, oder? Level-Up? One-Ups, genau. Mhm. Die grünen Schwammerl.
Aber jetzt habe ich für euch einen der weirdesten Fun-Facts, die ich herausgefunden habe in meiner Recherche zu Super Mario. Und speziell zum Super Mario Brothers. Das erste Mario Brothers hatte, glaube ich, was war das? Um die 200 versteckte Level, die aber trotzdem auf dem Speichermedium drauf waren. Die nur zugänglich waren, und jetzt ihr müsst euch da nochmal überlegen, wer kommt auf sowas. Diese Level konntest du nur spielen, wenn du in die NES-Konsole Super Mario Brothers eingelegt hast, es dann wieder rausnahmst, Tennis eingelegt hast von damals, Tennis gestartet hast, abgebrochen hast, noch vor der ersten Partie und dann wieder Super Mario Brothers eingelegt hast, dann konntest du diese 200 geheimen Level spielen, die unfertig und teilweise unspielbar waren. Deshalb habe ich in meiner Recherche gedacht, what the actual fuck? Wer kommt auf die Idee, Mario außer Tennis ein und wieder Mario zurück?
Dafür gibt es wahrscheinlich gab es die Nintendo Hotline.
Ich glaube nicht einmal die Hotline. Ich glaube, wenn es bei der Hotline angerufen ist und erklärt hast, dass du gerade in einem geheimen Level bist und wie es da weitergeht, der in der Hotline, weiß ich nicht, was mit dem passiert war, wenn der irgendwie gefragt hat, was? Nee, da waren Menschen mit schwarzen Anzügen und schwarzen Sonnenbrille, die in der Tür gestanden. Aber Manuel schaut so skeptisch, sagt, bloß du hast das nicht gewusst.
Ich bin gerade am Recherchieren. Ja, ich kenne die Minus-Level, aber ja, das ist sogar mir neu.
Jawohl! Ich habe dem Manuel was Neues über Nintendo erzählt.
Aber sind das nicht die Minus-Level?
Ja, ich bin gerade am Recherchieren. Ich schaue gerade, ja. Also,
das Manuel ist wirklich zerstört.
Sinan hat recht, ja, ich bin da gerade. Aber ja, was ich da sehe, ja, er hat recht.
Es dürften nicht, also wirklich unfertige Levels sein, die teilweise nicht spielbar sind, weil sie eben nicht fertig sind. Aber du kannst das erleben, wann du diesen lustigen Trick anwendest. Ich bin mir ziemlich sicher, Manuel besitzt alle notwendigen Spiele dafür und konnte es ausprobieren.
Du kriegst noch mal kurz Pause und probier's aus, bitte.
Den sehen wir dann nicht mehr, weil dann hat er neuen Content, den er am NES erleben kann.
Ah ja, stimmt.
Also ich muss auch dazu sagen, also Super Mario Bros., das allererste, das ist immer noch, heute noch ein Phänomen. Also es gibt heute noch die ganzen Speedrunner, die wirklich alles aus dem Spiel rauskitzeln und rausfinden. Und also die kommen jetzt noch vor Monaten, die kommen immer auf neue Sachen drauf, wie das Spiel eigentlich programmiert ist. Das sind Sachen, die man bis dato gar nicht gewusst hat. Ich schreibe immer wieder Artikel darüber.
Wobei gerade bei Super Mario Bros. War es doch eines der, also wenn man es mal wusste, für die damaligen Verhältnisse oder auch heute, das einfachste Spiel zum Level überspringen. Wenn du in Level 1, 3 an der Stelle über die Mauer gelaufen bist und aus dem Bild quasi über die Mauer entlang, hattest du dann die Möglichkeit, in Level 3, 4, 5 weiterzugehen, und das ging dann in den anderen Levels auch so. Also
mal da drauf. Wir reden von einer Zeit, wo Leute bei der Nintendo Hotline angerufen.
Ja, dafür gab es auch das Nintendo Magazin, ne? Daher wusste ich das. Ich war da echt stolz drauf. 1985
kannst du das Nintendo Magazin nun nicht geben.
Ja, 1985 war ich 1. Also, da habe ich es auch noch nicht gespielt.
Aber ja, Mario, nur ein Fun Fact, weil du gerade gesagt hast, die Leute kommen nur auf mehr und mehr Sachen drauf. Etwas, was ich auch nicht wusste, das bin ich auch bei der Recherche erst drüber gestolpert. Wenn man die ganzen Bowser auf dem Weg zur eigentlich finalen Prinzessin besiegt und es Mario denen quasi oben auf den Kopf hupft, dann verwandeln die sich, glaube ich, für ein, zwei Frames lang in einen Goomba.
Ja, also man kann nicht drauf hupfen, man muss ihn erschießen. Der braucht dann
mit der
Feuerblume, genau. Man schießt ihn und dann zeigt er sein Gesicht, und es ist immer ein anderer Gegner.
Ist nicht immer ein Goomba?
Na, es ist immer ein anderer Gegner, und der letzte ist dann halt Bowser.
Der letzte ist dann Bowser, okay, ja. Gut. Habe ich auch nicht gewusst, also das habe ich auch cool gefunden, quasi, dass das verschiedene Gegner in Verkleidung als Bowser sind. Habe ich geil gefunden. Und jetzt weiß gut, wie lange später herauskommt den Scheiß.
Habt ihr die Spiele jemals zu Ende gespielt? Die ersten drei? Ich nie. Es war irgendwann zu schwer, und dann habe ich aufgegeben.
Okay. Ja. Okay, wir suchen einen neuen Redakteur für Daily Game, bitte.
Das sind die Aufnahmerituale.
Der hat sich jetzt disqualifiziert.
Und du, Manuel, ihr war kein einziges je fertig gespielt.
Ich habe das Dreier durchgespielt. Doch, wow. Aber mit dem Flötentrick. Nein, nicht das, was du denkst, Simon. Ich musste da gleich mal den mindestens Segel nehmen. Der Flötentrick ist was ganz, ganz harmloses.
Ja, das Dreier war brutal. Also
das war wirklich brutal.
Ich weiß, also bei mir, die Konsole ist einfach wochenlang durchgelaufen, weil man hat ja nicht speichern können.
Ja.
Und ohne Slöte, also ohne die Warp Zones, ist das Ding.
Warp Zones, halt danke, genau, ja.
Es ist halt eine Woche gelaufen, oder?
Das Dreier war das, wo es diese geilen Waschbär und
Frosch. Das war das erste, genau. Das war das erste Mal, wo du den.
Das Beste!
Ja.
Das war das mega. Geilste Spiel aller Zeiten. Das ist für mich Mario, also für mich ist der absolute Höhepunkt der Mario Gaming Geschichte dieses Spiel. Weil diese Waschbären- und Froschanzüge und das Level-Design und das war einfach endgeil. Und auch die Gegner mit diesen Kakteen, mit dieser Wanne, das war alles so geil. Mario 3 hat alles auf Earth aufgedraht.
Ja, es war halt verrückt, oder? Wenn man jetzt an Jumpman und Donkey Kong und Donkey Kong Jr. denkt, das waren so Arcade-Games. Quasi jeder Level hat gleich ausgesehen, oder? Es ist nur progressiert mit dem Schwierigkeitsgrad. Dann war natürlich Mario Bros. Ein Wahnsinn, oder? Weil die Levels abwechslungsreich waren und lang. Und da haben sie ja schon wirklich alles rauskitzelt, was geht, oder? Die haben ja die Levels damals auf Millimeterpapier zeichnet und wirklich so designt, dass wirklich alles auf der Cartridge sich ausgeht. Und bei Mario 3 waren es dann am Peak. Da haben es dann wirklich alles rausgeholt, was geht. Und da hat man erst mal gesehen, was da noch alles möglich war. Also das Spiel ist so abwechslungsreich und so riesig. Also mega.
Ja, absolut.
War das immer noch am NES, oder?
Das war noch am NES. Also, genau, ja.
Immer noch NES, ja. Wahnsinn.
War, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, Super Mario Bros. 3, es war geplant, dass quasi für Super Nintendo auch kommen soll. Sie haben es dann aber doch noch für das NES rausgebracht. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es in Japan nicht sogar eine Super Famicom-Version gab. Da müsste ich jetzt weiter recherchieren. Aber Grundplanung war, glaube ich, auch, dass Super Mario Bros. 3 auch für das Super NES hätte kommen sollen. Ob Japan, ja, möglich. In Japan gab es auch diese Lost Levels von Super Mario Bros. 1 nochmal auf 10-mal so schwer wie ursprünglich gedacht. Und ja, aber machen wir gleich mal weiter, weil vor dem Dreier kam natürlich noch Super Mario Bros. 2, was ja eigentlich kein wirkliches Super Mario Bros. Spiel ist. Und ich werde sowas von falsch aussprechen, ich weiß es jetzt schon. Ich entschuldige mich bei jeglichen Leuten für meine japanische Aussprache, weil Super Mario Bros. 2, so wie wir es kennen, ist eigentlich ein Remake von, jetzt kommt's, Yume Kocho Doki Doki Panic.
Ich glaube, das war richtig.
Ja. Klang's ja richtig, oder?
Das haben sie, glaube ich, nur deswegen gemacht, weil das Spiel an sich war fertig. Ne? Irgendwie hat das Konzept jetzt nirgends auf dem Hocker gerissen und gesagt, hey, haben wir doch einfach Mario-Skin drüber und machen
sie. Ganz genau, ja. Also sie haben die Figuren durch die Mario-Figuren ersetzt, durch Mario, also da hast du vier Figuren spielen können, Mario, Luigi, die Prinzessin und Toad. Und auch das Spielprinzip war komplett anders, weil du musstest nicht auf die Gegner draufspringen, um sie zu erledigen, sondern du bist auf sie draufgesprungen, konntest sie aufheben, dann hast du Gemüse aus dem Boden gezogen, hast das geworfen und da kam dann auch das erste Mal, so, wie hieß sie jetzt, der Vogel, der Eierspucker?
Ja, Dodo.
Ist es Dodo?
Dodo,
ich wollte ja sagen.
Birdo,
danke. Birdo. Birdo, die aussieht wie ein Dodo, jetzt haben wir es.
Und Shy Guys und
Shy Guys. Shy Guys, ganz genau.
Ein extrem ikonische Charakter, die eigentlich
auf jeden Fall
ja, heute haben. Nicht mehr wegzudenken. Ja. Aber die Story ist ein bisschen anders. Also die Lost Levels, was du vorher angesprochen hast, das ist ja eigentlich das Super Mario Bros. 2. Sieht fast ident aus wie das erste. Ist von der Schwierigkeitsstufe extrem schwer. Es geht einfach dort weiter, wo der Einser aufgehört hat. Kurz vor Release haben Angestellte von Nintendo, ich glaube, es war ein Typ, der hat einfach gesagt, das ist zu schwer für den Markt, oder? Das könnt ihr nicht machen. Und aus dem Grund haben es dann einfach ein Spiel geschnappt, was halt ähnlich war. Und das war halt Doki Doki Panic und haben einfach einen Mario-Skin drüber gelegt. Das ist eigentlich die Geschichte. Und wir haben das gar nicht so bei uns mitbekommen. Das war für uns einfach Super Mario Bros. 2. Es war halt unterschiedlich. Aber das war Zelda 2 auch, oder?
Ist es nicht herrlich? Sollte nicht jeder einen Manuel haben für seine Podcasts? Das ist super.
Ja, und ich habe ja früher auch nicht gewusst, oder? Ich habe dann auch die Lost Levels gespielt auf dem Super Nintendo, wo sie das Super Mario All-Stars, das Set gehabt haben mit 1, 2, 3 und Lost Levels. Und ich habe auch nicht gewusst, genau was die Lost Levels sind. Ich habe das auch erst später, also als Kind habe ich es nicht gewusst, bin dann auch erst später draufgekommen. Ja, und in Japan heißt es Super Mario 2, das wir bei uns haben, Super Mario USA. Und die haben ein ganz normales Super Mario 2. Und ja, es macht aber Spaß, es durchzuspielen. Also sagen wir mal so, mit Quicksafen ist es möglich.
Ich bin aber so froh, dass das passiert ist. Ganz ehrlich, weil du vorher gesagt hast, nicht mehr wegzudenken. Shy Guy ist my guy bei jedem Mario Kart. Ich liebe Shy Guy. Also diese Figur ist so cool. Meine persönliche Kultfigur. Aber es hat's doch nicht auch die Compilations geben quasi alles in einem, jetzt nicht die All-Stars, sondern war nicht Mario World irgendwie so ein All-in-One-Ding?
In den USA, nicht bei uns. Also ja, ich habe es mal bei uns nie gesehen. Kann schon sein, aber ich glaube,
es ist... Michi, kannst du uns erklären, was war Mario World?
Mario World? Also bei uns war das der erste Mario-Ableger für Super Nintendo.
Hm. Okay, aber das war dann... War das?
Nein, also das war dann Mario World war quasi der Starttitel für Super NES auch. Und größte Neuerung natürlich Yoshi und die Grafik, die ja bis heute immer noch bombastisch ist für das Gerät eigentlich, was es kann, konnte. Und das war bei uns Super Mario World. Also bei uns, also ja, es
gab. Das war dann das, wo du mit dem Mario quasi über die Map bist und du entschieden hast, in welches Level das du einigest. Richtig?
Das war dann auch schon bei Super Mario, also es war bei Super Mario Bros. 3 schon am NES.
Maps.
Da konntest du nämlich auch den Flötentrick anwenden. auf der Map.
Du angewiesen bist unbedingt, Stellen. Dass dir wer anflötet, gell? Das ist.
Es war einfach, du hast lang durchgehalten. Ich hätte mir nicht gedacht, dass. Okay. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass der Gag so lange wartet.
Dir ist ja mein Username da auf Zoom noch gar nicht aufgefallen.
Doch, ich habe ihn gesehen. Ich habe gedacht, ich ignoriere es einfach. Dann wird man einfach nicht drüber sprechen. Apropos nicht drüber sprechen. Ja, Super Mario Bros. 3, Karte, Map und Neuerung, die Mario-Anzug, also Frosch-Anzug, gab es zum ersten Mal den Tanuki-Anzug, der auch im neuen Film sehr präsent vorkommt, also der Waschbär-Anzug.
Ah, Tanuki, gut.
Genau.
Was ist der österreichisch-deutsche Podcast? Was zur Hölle ist Tanuki?
Ich glaube, wir brauchen noch einen neuen Redakteur. Was ist Tanuki in einer Mario-Folge? Geht's noch? Tanuki Mario, hallo?
Ja, es gibt den Waschbär-Anzug, also es gibt den, wie soll ich sagen, das Blatt, oder? Also Mario ein Waschbär wird, aber es gibt auch den Waschbär-Anzug. Das sind zweierlei Sachen.
Ja, ja, aber im dritten Teil war es doch der Tanuki-Anzug, da war es der Waschbär
mit dem Blatt. Ja, beim dritten gibt es zwei Möglichkeiten. Du nimmst das Blatt und hast halt die Ohren und den Waschbärschwanz. Und oder du hast den Anzug. Und mit dem Anzug hast du zu Stein werden. Also neben Fliegen und allem hast du auch zu Stein werden können.
Aber das war doch erst viel später. Das war doch nicht im dritten, Mario oder?
3.
Echt?
Ja, ja. Widerspreche Manuel nicht bei Nintendo.
Ja, 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 nein, nein, das ist so gerade so. So muss es, so muss es gläubigen Menschen in der Kirche gehen, wenn sie zu Gott finden. Ich weiß, wo ich meine Antworten herkriege.
Oder ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Ja, kommt halt später im Spiel vor, aber es ist in Mario 3 auf jeden Fall.
Ah, das konnte ich nicht kennen. Ich habe wahrscheinlich zu viel mit den Flöten gespielt.
Aber eben, das ist immer der Tanuki war für mich immer der Waschbär, der richtige Waschbär, der Waschbäranzug. Ja.
Blöder Pisser, versuchst du mir die ganze Zeit zu baiten.
Ja, ich sehe, wie du schwitzt. Ich finde
es ja, ich hol den Knopf jetzt rum.
Ah. Wollen wir kurz passieren oder geht's?
Na, passt schon, alles gut. Wir waren bei Mario World. Wobei, Mario World gibt's anscheinend nicht recht viel zum sagen.
Ja, wie gesagt, Starttitel für Super Nintendo. Größte Neuerung war natürlich der Yoshi. Der, okay, ich schwöre dir, es ist keine Absicht, den Mario und Luigi als Reittier verwenden können.
Ja.
Und. Ja, was kann er halt mit seiner langen Zunge Gegner und Früchte schlucken?
Mhm.
Und das ist dann halt quasi sehr... Ach, in einem Audio-Podcast nicht sehen zu können oder für euch nicht sehen zu können, wie dieser junge Mann da gerade leidet, um die Altersfreigabe doch noch irgendwie halten zu können.
Und der Peter denkt sich gerade die ganze Zeit, mein Gott, wie alt sind wir eigentlich?
Na, ich habe das Problem, dass den Podcast manchmal mein Sohn in der Nacht hört, wenn er nach seinem eigentlichen Hörspiel das nächste Hörspiel kommt und freut mich drauf.
Wie alt ist der Bub?
Der ist 8. Ne?
So der ist 8. Okay. Ja. Wie heißt der Bub?
Der Flo.
Flo. Hallo Flo, da ist der Sinan von Daily Game. Ich sitze da gerade mit deinem Papa im Podcast und wir versuchen wirklich uns so blöde Kommentare zu verkneifen, indem wir Ü30 Männer nur jünger daherkommen, als wie du bist. Weil wir wirklich schon so doof sind. Bitte sei nicht so doof wie wir. Werd vernünftiger. Bitte.
Und schlaf langsam ein, bitte.
Ja. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen. Na, Mario World, also. Wollen wir eigentlich, ich hab jetzt gerade nur mal kurz auf meine Liste geschaut, wir haben Mario 64 gar nicht drauf, aber über den haben wir eigentlich in den...
Doch, der kommt schon, der kommt vor Sunshine irgendwann dann so in den Aufzählungen.
Ich hab Sunshine auch nicht auf der Liste.
Dann hat wohl jemand nicht seine Aufgaben gemacht.
Hey, wir haben die Liste vor... Wann hat die Aufnahme angefangen? Vor 20 Minuten? Ich habe die Liste gerade erst geschrieben, es hat keiner von euch gesagt, dass Mario 64 und Sunshine drauf sind.
Sunshine habe ich gesagt, oh ja.
Peter hat es vorgelesen.
Da Flo, ich hör auf deinen Papa nicht damit gescheit zu.
Bist nicht der Einzige.
Flo, da haben wir was gemeinsam.
Aber wir kommen relativ schnell zu Mario 64.
Ja.
Wenn dir das weiterhilft, weil,
ja,
wie gesagt, über Super Mario World 2, ja, werde ich jetzt auch noch ganz, ganz kurz was sagen. War allerdings, also im Vergleich zu zwischen Super Mario Bros. Und Super Mario World waren maximal 2 Jahre immer zwischen den Entwicklungen. Zwischen Super Mario World und Super Mario World 2 waren es dann doch ganze 5 Jahre, bis das neue Spiel rauskam. War eigentlich auch eine komplett Neuerung unter Anführungszeichen, weil man hat komplett Yoshi gesteuert, der mit Baby Mario und also mit Baby Mario den Baby Luigi retten musste und damit komplett neues Gameplay sich entwickelt hat oder entstanden ist, indem man eben mit die Gegner abschießen muss, wenn der Kleine getroffen wird, den wieder einfangen. Mit sehr nervigen Soundfiles von Baby Mario, wenn sie wegfliegen, das hat sich sehr eingebrannt bei mir. War aber auch ein mittlerweile ein Klassiker, ist einfach noch ein sehr geniales Spiel.
Kannst du die nachmachen, die Soundfiles?
Nein.
Schade.
Dafür haben wir unsere Soundmaschine, den Sinon.
Boah, ich wüsste das nicht, ganz ehrlich. Moment. Da muss ich jetzt selber. Ich habe jetzt echt, wie du gesagt hast, Super Mario World 2, ich habe erst überlegen müssen, was ist denn Super Mario World 2?
Das ist eben eigentlich, also Yoshi's Island ist ja der Untertitel davon.
Ja, unter dem ist mir eher ein Begriff und ich kenne es mit dem Baby Mario und Buckel, aber ich hätte es im Leben nicht als Mario World 2 abgespeichert in meinem Shell.
Ja, es heißt so. Das war PR. Damit sie Leute kaufen.
So, schau mal. Ich finde nur Soundtracks. Keine Soundfiles. Leider. Sorry. Finde ich nichts. Außerdem, du hast mich vorher geschimpft. Boah. Okay, gut. Ja, es dämmert. Aber nicht im Guten.
Ja, das ist, also wenn man einen großen Minuspunkt von dem Spiel nennen sollte, dann war es, glaube ich, dieser Sound, der dann doch zu oft gehört wurde oder gehört werden konnte. Ja, und genau, es gab dann die Möglichkeit dann noch, dass du eben auch auf, ich glaube, mit Autos, Lokomotiven und auf Maulwürfen herum spaziert bist in dem Spiel, wenn ich mich jetzt nicht ganz, ganz täusche mehr. Es ist einfach zu lang her. Ich weiß, ich habe es gern gespielt, aber bis auf die Pastellfarben und diese doch sehr, sehr bunte, grelle Welt und unsere tollen Audio-Files, die wir gerade gehört haben, müsste ich mich mal wieder ans Super NES setzen. Das wird jetzt so schnell, glaube ich, nicht passieren. Aber ist auf jeden Fall auch ein Erlebnis, muss man auf jeden Fall sagen.
Du hattest Baby Bowser auch, nicht nur Baby Mario, Baby Bowser war da neu.
Ja. Stimmt, genau, also du hast ja gegen Baby Bowser gekämpft, das war die ganze Baby-Gang.
Ich wollte gerade sagen, da war ja alles Baby, außer Yoshi.
Außer Yoshi. Aber gab es dann später nicht ein Baby? Egal. Ja, und dann kommen wir eigentlich eh schon zu der großen Umstellung. Naja, was soll man groß sagen? Super Mario 64, das hat alles geändert, was da war.
Let's go!
Wahnsinnsspiel. Starttitel natürlich fürs Nintendo 64. Und ja, grandios, 3D-Steuerung, wie in der Nintendo-Folge eh schon drüber geredet, der etwas spannende Controller, bei dem man wahrscheinlich erstmal rausfinden musste, wie genau der jetzt eingesetzt werden soll. Aber ja, halt riesige 3D-Welt, alle Richtungen zu bewegen. Es war jetzt nicht nur ein Sprung mehr möglich, sondern, was weiß ich, Salto, Rückwärtssalto, Seitwärtssalto. Und ich glaube, Wandsprung an der... Hast du da schon funktioniert, dass du an der Wand gesprungen bist? Richtig, genau. Sag ja, du bist diese Soundmaschine.
Ja, nein, aber ich kann nicht alle Sounds noch.
Nein, es hat sich einfach so eingebrannt. Ich habe es jetzt doch erst wieder jetzt wollte ich schon sagen Virtual Console, das ist ja schon lange nicht mehr. Jetzt auf der Switch mit dem Super Nintendo mit Nintendo 64 Spielmöglichkeiten. Ja, also kannst es halt nach wie vor spielen. Es ist
absolut. Ja. Es hat meine Frau eingelegt und sie hat zum Spielen angefangen mit Ton und ich habe nur die Töne gehört und dachte, boah, ich hätte jetzt wieder Bock auf Mario 64.
Du bist auch sofort wieder drin. Also, ich meine, es wäre toll, wenn man noch den Nintendo 64 Controller hätte, einfach schon allein aus die gelben Kamera-Buttons, eigentlich in dem Spiel war es ja. Was jetzt auf dem Pro-Controller von der Switch, so genial der auch ist, nicht unbedingt so grandios umgesetzt ist. Aber trotzdem, jetzt, ich glaube, er ist in Recherche, unter Anführungszeichen, für die Folge dann noch einmal kurz angezockt. Und was man einfach sich gemerkt hat, wo Abkürzungen sind, wo noch versteckte Levels waren. Wenn es raufgelaufen seid, ins Schloss reinkommen, die rechte Tür oben, Tür durch, Bild von Peach reinspringend, ein geheimes Level mit der Rutsche hinunter. Lauter solche Sachen, einfach Sachen, die du nicht vergisst. Danke.
Einfach. Weiter! Diese Sounds von damals, das ist, ja, einfach zu geil gewesen. Zu geil gewesen. Und diese... Dann hingehen, das Pinguin-Baby aufschmeißen. Das scheiß Pinguin-Baby aufschmeißen. Manuel, ja, wie viele Pinguin-Babys haben bei dir drauf glauben müssen?
Nein, ich bin nicht so. Ich rette die Babys. Ich bin der Mandalorian.
Du bist der Mandalorian. Boah, hey, wir müssen der Mandalorian-Folgen machen. Und holy fuck, ich muss kurz, ganz kurz, wir müssen über Picard reden. Irgendwann. Bald. Picard, Staffel 3. Wir ignorieren Staffeln 1 und 2, aber wir müssen über PK reden.
Das ja, machen wir, machen wir.
Gut, passt.
Mir geht's so.
Mario 64, er hat nicht nur wirklich den Weg geebnet für Super Mario selber, durch das, dass es jetzt 3D war und diese Welt war ja, ich muss ganz ehrlich sagen, einfach gigantisch. Für damalige Verhältnisse, wie viel Level und wie groß die Level waren zum Erkunden, das war unfassbar für die Zeit. Mario 64 hat aber etwas geschafft, was ich finde, nur wenige Spiele so am Haken gehabt haben. Die Komplettierung aller Sterne. Du hast das Spiel beenden können, ohne alle Sterne zu finden. Du warst fertig. Aber das war wie ein fucking Star im Schuh. Und das haben nur wenig Spiele, die mir so bass nur hinten auch so, haha, du hast nicht alles gefunden, komm, spiel's nochmal. Mario 64 hat das richtig gut kennen. Und kann man nicht einmal erklären, warum.
120 Sterne, also im Original.
Peter, du bist erstaunlich still, hast du das nie gespielt?
Ich hab's nie gespielt. Ich bin bei,
Ich hätte jetzt alle in Manuels Gesicht sehen
müssen. Ich bin bei Super Mario World dann ausgestiegen.
Ich glaube, wir haben Manuel verloren.
Manuel ist gegangen.
Oh. Ich verstecke nur mein Gesicht. Also.
Er muss sein Entsetzen ein bisschen verbergen. Oh Gott. Na, okay, gut. Peter, wann
aber ich bin 30 Jahre später wieder eingestiegen und da erzähle ich gleich davon.
Aber ganz ehrlich, Mario 64, wenn ich schon Mario Galaxy nachhole, weil es anscheinend das beste Super Mario-Spiel aller Zeiten ist, dann holst du bitte Mario 64 noch. Das ist echt ein Erlebnis. Ich weiß nicht, ob es so ist, wenn man so spät es nachholt und zum ersten Mal spielt. Aber ich weiß nicht, mir ist das Kind damals das Herz aufgegangen, Mario in 3D zu sehen, dass der halt plötzlich eine Stimme hat und wie sein Gesicht hast verzerren können in diesem Startschirm. Das, Alter, what the fuck, das war einfach zu geil. Mario 64 war History für mich im Gaming-Bereich.
Ich werde spielen und dann schreibe ich ein Review drüber.
Alter.
Das wäre cool.
Das war aber wirklich geil.
Das wäre echt cool.
Das ist eine geile Idee, mach das.
Das mache ich, ja.
Ganz die Leute werden sich fragen, was what the fuck soll das? Dann kannst du aber gleich schreiben, Leute, ich bin jetzt, was hast du gesagt, du bist der 81er Bauer, ich bin 42 Jahre alt und habe jetzt das erste Mal Mario 64 gespielt.
Das ist ungefähr, zum Vergleichen, ungefähr so, als würdest du das erste Mal Star Wars sehen und ich rede von wirklich dem guten Star Wars.
Mhm. Ich atme gleich, ich habe Star Wars auch noch nie gesehen. Star Wars... Jetzt werden die Kameras wieder dunkel, alle. Jetzt bin ich alleine leider da.
Ja, ich bin und
Sina, du bist noch da, danke.
Ich bleib bei dir.
Danke.
Aber das liegt auch daran, weil ich Jar Jar mag.
Sonst bin ich ein Nerd, ich verspreche es. Aber Star Wars ist, weiß ich nicht warum. Das hat immer am Samstag gespielt und da gab es zu viel Konkurrenzprogramm.
Wie verlierst du uns der Ringe nicht gesehen hast?
Die habe ich alle gesehen. Mehrmals. Oh, da kann ich mitspielen.
Gut. Gut, 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 gut. Mario 64. Was soll man sagen? Wer es noch nicht gespielt hat, spielt es bitte unbedingt. Aber über das Game an sich, skandalöses, interessantes, faktoides, gibt's da irgendwas, wo ich sage, können wir uns groß drauf stützen? Weil eigentlich war es perfekt abgeliefert.
Ich habe so viel gute Erinnerungen dran, dass ich mich ehrlich gesagt gar nicht damit auseinandergesetzt habe, was da für Skandalöses alles passiert wäre. Und ja, es ist einfach, ich glaube, man kann sagen, ein wie du schon gesagt hast, geschichtlicher Meilenstein, einfach was die 3D-Jump'n'Runs betroffen hat. So schnell hat es kein anderes oder das einzige andere Jump'n'Run, das für mich persönlich jetzt in die Nähe von Mario 64 gekommen ist, das war Banjo-Kazooie. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber war nie jetzt das, was bei Super Mario 64 der Fall war, wo du einfach gesagt hast, okay, Konsole an, schauen so, welches Level, wo habe ich jetzt wie viele Sterne, wo könnte ich noch was entdecken? Weil du wusstest ja auch nicht, was du tun musst. Du hast einen Stern, einen blau schimmernden Stern gesehen mit einem Titel, du hast raten können, was du jetzt in dem Level machen musst. Und ja, grandios. Also ich glaube, hören wir einfach auf dieser grandiosen Note aus, was Mario 64 betrifft, weil wir kommen auch gleich zum nächsten Mario-Spiel.
Ich möchte nur kurz sagen, das ist wirklich ein Meisterwerk, weil es macht im Grunde das, was ja Mario Bros. Schon gemacht hat. Du fängst an und du findest spielerisch sofort raus, was zu tun ist. Du brauchst kein Tutorial. Du bist vorm Schloss und findest alle Moves und alles spielerisch raus und kriegst damit schon alles mit, was du brauchst, oder? Sobald du dann gehst du ins Schloss rein und erkundigst das Schloss und irgendwann springst du zufällig aus Neugier in ein Bild hinein und dann bist du in diesen Levels drin, also super. Und genau. Na, und ich muss auch sagen, der Schwierigkeitsgrad ist auch nicht ohne. Also es fängt einfach an, aber wenn man dann 120 Sterne holen will, da ist man schon eine Weile lang dran. Also
oh ja. Vor allem, du musst diese ganzen scheiß Dings interpretieren. Da steht ja nicht, gehe und finde, keine Ahnung, Pflanzen und die rupfst aus.
Na, du musst das wirklich rausfinden, aber spielerisch, also Kinder, als Kind hast du das einfach rausgefunden. Es ist
die Befreiung vom Kettenhund, eine der genialsten Aufgaben im Spiel.
Das stimmt. Flieg ins Blaue. Wie lange ich überlegt habe, was zur Hölle heißt, flieg ins Blaue.
Das konntest du doch auch erst machen, nachdem du spät, also die quasi rote Mütze hattest, oder?
Nein, da gibt's eins, das heißt Flieg ins Blaue, wo du einfach nur quasi in eine bestimmte Richtung, die mit der scheiß Kanone hast, abfeuern müssen, auch ohne die Mütze. Okay. Und dann hast du dort eine Stange treffen müssen, an der hat sich Mario dann festgehalten, dann hast du die runtersliden können zum Stern. Es ist, Alter, war einfach ein Manuel hat es richtig, es war ein Meisterwerk. Dieses Spiel war perfekt. Da war nichts falsch. Da war alles herausfordernd. Es war spannend. Es war fesselnd. Es hat alles richtig gemacht. Und es war der absolute Console-Seller. Der Nintendo 64 war nicht das geworden, was er geworden ist, ohne Mario 64.
Auf jeden Fall.
Gut. Vom Mario 64 zu Mario Sunshine. Vorher habe ich es ganz kurz erwähnt. Der Manuel hat gemeint, er ist nicht so der Fan davon. Peter hat das vermutlich auch nicht gespielt und Michi, hast du dazu was zu sagen?
Ja, ganz kurz und knapp eigentlich. Also im Vergleich zu Super Mario 64, das ja, so wie die anderen Mario-Spiele auch, immer die Startspiele für einen Konsolen-Release waren, war es bei Nintendo GameCube, der ja dein nicht mehr seit der Nintendo-Folge geheime Liebling, sondern eindeutig ein Liebling der Nintendo-Konsolen ist, gab es kein Mario-Spiel zur Veröffentlichung, sondern beim Release von dem GameCube war es Luigi's Mansion, das veröffentlicht wurde, das ja dann auch so ein kleiner Klassiker wurde. Also ich glaube, da erzählt uns der Peter dann mehr dazu.
Hört hier für unsere Nintendo-Folge.
Und Super Mario Sunshine ist dann wirklich erst einige Monate nach dem Erscheinen von dem GameCube erschienen. Und ja, ist eigentlich auch super schnell erzählt. Das ist, er hätte sich Urlaub verdient, reist gemeinsam mit Prinzessin Peach auf die, Isla Delfino, glaube ich. Und dort, stellen sie fest, dass irgendein Übeltäter, wer das jetzt auch immer war, plötzlich, das erfährt man sogar recht schnell, ich glaube, es war ein Mario-Doppelgänger dort, quasi alles verschmutzt hat an Farbenmöglichkeiten, also mit Farben, Öl und was weiß ich was. Und das neue Gimmick in dem Spiel ist quasi der Trackback 0817, mit dem Mario Wasser sprühen kann, es als Jetpack verwenden kann und damit quasi neue Aufgaben lösen kann. Spielprinzip und Mechanik sehr an Mario 64 angelehnt, wurde aber einfach von den Fans nicht so angenommen, wie das bei Mario 64 der Fall war. Ich bin auch jetzt nicht der große Mario Sunshine-Fan. Es hat ganz gut unterhalten, ja, aber ich glaube, da hat einfach Mario 64 zu gut abgeliefert davor.
Okay. Ja, das ist auch, glaube ich, ein faires Assessment. Ich meine, lege mal was nach Mario 64.
Ja. Also grafisch natürlich war es dann wieder top-notch, keine Frage. Toll. Aber ja, vielleicht war es das Setting einfach, dass es sehr wenig mit Mario zu tun hatte, sondern eben einfach diese Insel. Du hast keine Sterne gesammelt, sondern quasi Sonnentaler oder wie hießen die? Sunshines wahrscheinlich, wird Sinn machen. Und ja, hat sich jetzt nicht unbedingt schlecht verkauft, aber wie gesagt, an den großen Erfolg von Mario 64 konnte es einfach nicht anschließen.
Aber es hat anscheinend ein 3D-Super Mario gegeben, was tatsächlich auf Mario 64 noch was draufsetzen hat können. Ich wurde verdonnert, es unbedingt noch zu erleben. Und Manuel geht das Herz auf, wenn er nur den Titel hört. Mario Galaxy. So. Mario Galaxy, was hat das jetzt für Super Mario verändert?
Naja, es war ja so. Ich soll sagen, ich muss die Entstehungsgeschichte kurz erzählen. Es hat ja im Jahr 2000 den berühmten GameCube-Trailer gegeben, von dem wir da beim Nintendo-Podcast schon geredet haben, wo man den coolen Zelda-Trailer gesehen hat, das Spiel, das dann nie gekommen ist. Und man hat genauso von Mario auch was gesehen. Man hat Mario 128 gesehen. Da haben sich einfach über 100 Marios im Bild herumgetummelt. Nintendo wollte damit eigentlich nur mehr oder weniger demonstrieren, was die Konsole kann. Gleichzeitig hat man sich aber ein Spiel davon erwartet. Was jetzt natürlich Fakt war, ist, Mario 128 ist nie ganz verschwunden, war immer wieder in Entwicklung. Als dann Sunshine rauskam, hat jeder gedacht, das ist jetzt Mario 128 oder aus Mario 128 geworden, hat aber nicht gestimmt. Das richtige Mario 128 ist dann wirklich Galaxy geworden, also 7 Jahre später. Und nur kurz, wie ich selber, ich muss wirklich beichten, ich habe das Spiel, als es rauskam, nicht gespielt. Ich hatte da eine Phase, da habe ich habe keine Nintendo Wii damals gehabt und so das Spiel auch verpasst. Bin dann aber über Metacritic, Best Games of All Time. Metacritic ist eine Seite, die ganzen Reviews sammelt. Also aus 100 Reviews macht's halt einen Metascore. Und wir haben ja schon mal erwähnt, Zelda Ocarina of Time ist auf Platz 1. Und dann kommen andere Spiele wie GTA und Tony Hawk's 2 und so weiter. Platz 6 und 7 ist Mario Galaxy 1 und 2. Und sonst kein anderes Mario. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Und das war der Grund, warum ich mir dann wirklich das Spiel für die Wii nachgekauft habe und dann wirklich 10 Jahre später nachgespielt habe. Und ich habe relativ schnell verstanden, warum das das bestbewerteste Mario-Spiel aller Zeiten ist bis dato, muss man wirklich sagen. Also, wie gesagt, erschien auf der Nintendo Wii, war wieder ein 3D-Action-Adventure. Ganz wichtig, der Director ist Yoshiaki Koizumi. Der war schon bei Zelda 3 dabei, bei Zelda auf dem Game Boy, bei Ocarina of Time, beim ersten Mario Kart und auch heute noch bei Mario Odyssey. Und er legt den Wert auf den Schwerpunkt, also er legt den Schwerpunkt der Spiele auf die erzählte Handlung. im Vergleich, oder? Shigeru Miyamoto, der legt es mehr aufs Spielen und teilt das nicht mit dem, mit Koizumi. Ja, jetzt, wo halt Galaxy wirklich brilliert, ist nicht nur die Mechanik, sondern auch die Story. Weil wir wissen ja, Mario-Spiele, auch wie die Filme, haben nie so viel Story und Galaxy schlägt einfach alles. Ja, diesmal entführt Bowser das ganze Schloss samt Peach ins Universum und Mario muss dann wirklich durchs Universum reisen und findet da eine andere Prinzessin, Rosalina und Lumas. Die sind da zum ersten Mal gekommen und ich muss sagen, wie die Shy Guys damals, die sind nicht mehr wegzudenken. Also der Seller von dem Game ist einfach die Mechanik. Man hat sphärische Plattformen, Planeten mit eigener Gravität. Ja, das heißt, man läuft auf so einer kleinen Kugel und kann wirklich kopfüber gehen und durch das ergibt sich ganz eine neue Spielmechanik, auch mit Sprüngen oder so. Man fliegt nämlich nicht weg, wenn man auf den Kopf springt. Ja, Spielart ist ganz klassisch, wieder Sterne sammeln, Bosse gibt's. Ja, die Steuerung ist perfekt im Vergleich zu Sunshine. Ja, der Soundtrack war das erste Mal, dass es Orchester gespielt hat. Muss auch anmerken, von 81 Tracks sind nur 4 von Koji Kondo. Ist trotzdem ein gelungener Soundtrack. Und ja, das Spiel hat auch ein Secret Ending. Ja. Zu zweit kann man es nicht spielen, also nicht wirklich. Ich würde sagen, Spieler 2 ist nicht existent. Man kann sich unterstützen, aber man kann nicht aktiv als Figur da irgendwie mitspielen. Und ja, also wie gesagt, das Spiel zusammengefasst ist einfach episch. Ja. Dann haben sie Mario Galaxy 2, 3 Jahre später gemacht. Jetzt mit dem Unterschied, dass der Miyamoto der Director ist und Koizumi nur der Produzent. Das heißt, Miyamoto hat das Zepter in die Hand genommen und darum hat das Spiel, so episch die Story im Einser war, ich möchte da jetzt nicht spoilern, aber der zweite Teil hat nicht wirklich eine Story. Ja. Dafür punktet es in den Levels. Also es ist so wie das erste Mario und das zweite, das nicht bei uns erschienen ist. Also es progressiert wirklich mit der Schwierigkeit. Ja. Ja, also wie gesagt, super Spiel. Leider ist der Zweier bis heute einfach nicht mehr spielbar. Also man muss sich wirklich ein Wii oder Wii U holen. Ja, den Einser kann man auf der Nintendo Switch spielen. Also es gibt ja die Spielesammlung Super Mario 3D All-Stars mit Mario 64, mit Mario Sunshine und mit dem ersten Mario Galaxy. Also wer die Chance hat, unbedingt holen und spielen. Ja.
Auf Befehl gemacht, ja. Mhm. Gut, jetzt haben wir die beiden Mario Galaxies, die Mario Worlds, die Super Mario Brothers und so weiter. Es hat aber durchaus einiges an Ablegern und Zeit gegeben und das habe ich bei mir auf der Liste stehen mit Mario the New Shit. Peter, was kannst du uns über den ganzen neuen Shit erzählen?
Ich kann gerne was über den neuen Scheiß erzählen. Ich habe nur gerade nachgeschaut, wann mich die Mario-Serie verloren hat. Und das war so 1996, 97, eben als Super Mario 64 rausgekommen ist. Und da sind ja extrem viele Franchises entstanden. Also das war das erste Tomb Raider ist da rausgekommen, das erste Diablo ist da rausgekommen, das erste Resident Evil ist da rausgekommen. Und das war für mich eine extrem starke Konkurrenz zu den Mario-Teilen. Ja, also da habe ich eigentlich so ab den Mitte der 90er Jahre keine Mario-Teile mehr verfolgt. Und dann aber jetzt wieder mit dem New Shit auf der Nintendo Switch. Und da würde ich gerne erzählen von eigentlich ja, 4 Spielen von Mario 3D Worlds, Odyssey, Luigi's Mansion 3 und Paper Mario The Origami King. Und das ist jetzt wirklich in aufsteigender, wie soll ich sagen, aufsteigend, wie ich es werten würde, aufsteigend quasi. Also Paper Mario hat mir tatsächlich von allen 4 Spielen am besten gefallen und ich kann auch dann sagen, warum.
Für unsere Zuhörer, Manuel hat Tränen in die Augen bei dieser Aussage.
Ich hab nichts gemacht. So schaue ich, das ist mein normaler Blick. ohne Emotion.
Also können wir gerne diskutieren. Ich kann auch sagen, warum. Aber fangen wir mit 3D Worlds an. Habt ihr das gespielt auf Wii U oder auf Switch oder beidem?
Beides.
Also es ist 2013, ne, auf der Wii U rausgekommen. Ich hatte keine Wii U. Ich glaube, also Manuel, du bist der Einzige, den ich kenne, der eine Wii U hatte. Ich habe sie aber jetzt dann gekauft eben auf der Switch und das war dann quasi die Neuauflage 2021 rauskommen, gemeinsam mit Bowser's Fury, was so ein kleiner Zwischenteil sozusagen war. Und ich würde mal sagen, es war ein solides Mario-Spiel, oder? Also die Geschichte fand ich jetzt so irgendwie mittelmäßig, ne? Da ist Mario und Luigi und Prinzessin Peach und, glaube ich, Toad gehen da so durchs Land und dann werden sie in eine neue Welt gesogen und müssen dort irgendwie so Feen befreien, die der Bowser quasi in so Glascontainer gesperrt hat, um sie zu sammeln. Und man kann sich aussuchen, welchen Charakter man spielt, den Mario, Luigi, Prinzessin Peach oder den Toad. Die haben alle vier so ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften. Also ich glaube, Peach kann mit ihrem Kleid schweben in der Luft, der Luigi kann ein bisschen her springen und der Mario ist der ausgeglichene Charakter und dann macht man sich mit den vier auf, um nacheinander die eingesperrten Feen zu befreien vom Bowser. Ich fand's ganz cool. Ja, ich habe es auch gespielt mit Florian eben. Wir haben das zusammengespielt und es war ein ganz cooles Erlebnis. Es war, glaube ich, das erste Spiel, wo Mario zu einer Katze wird. Ist das richtig? Ja, Manuel liegt. Das beruhigt mich sehr. Das war für den Teil wahrscheinlich auch das grundlegende Spielprinzip. Ne? Wenn du eine Glocke eingesammelt hast, dann ist Mario oder wen man auch immer gespielt hat, zu einer Katze geworden in einem Katzenkostüm. Den japanischen Namen weiß ich jetzt nicht, aber man konnte dann eben die Wände hochklettern und ich glaube mit den Krallen schlagen. Und ja, das habe ich mir aufgeschrieben. Kommerziell ein großer Erfolg, hat auch einige Awards gewonnen und ich müsste jetzt nachschauen, ich habe es leider vergessen, wie viele, ich glaube 25 Millionen Mal weltweit verkauft, eines der erfolgreichsten Switch-Spiele jemals. Ja? Manuel, magst du da ergänzen?
Kommerziell erfolgreich.
Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt so ein Fan vom Spiel, aber das Design ist mega. Die Besserungen, die haben ja das Spiel ein bisschen verbessert, muss man sagen, von der Wii U auf die Switch, sagen wir mal auch von der Geschwindigkeit, also Mario läuft schneller und so weiter. Ja, und Bowser's Fury finde ich grandios. Also das ist mega. Das hätte von mir aus ruhig größer sein können oder ein eigener Titel. Also wirklich super.
Ja. Das stimmt, das war cool. Ja. Also Bowser's Fury, ich glaube, das dauert 3 oder 4 Stunden. Das ist wirklich nicht ja. lange. Und vom Spielprinzip ist es so, dass der Bowser ich kann mich gar nicht mehr ganz erinnern, aber durch irgendeine seltsame Substanz wird der riesengroß und furchtbar böse.
Ja?
Und bedroht alles quasi. Auch den Bowser Junior. Ja? Und der verbündet sich mit Mario, um den Papa Bowser quasi zu retten und von dieser komischen Substanz eben wegzubringen. Und
Crystal Meth.
Man, was wollt ihr jetzt sagen? Ja, man schlägt sich da durch eine offene Spielewelt. Ja, und das Spielprinzip ist so, dass immer zu einer gewissen Zeit, ich glaube, es ist zufallsbasiert irgendwann einmal, gibt es so Friedenszeiten, na, wo man dann wirklich die Missionen macht und die Sachen einsammelt. Und dann irgendwann wird der Bowser furchtbar böse, die ganze Welt verfinstert sich und dieses Riesenmonster-Ding greift an und es ändert sich das ganze Gameplay plötzlich und man muss halt eigentlich versuchen zu überleben und dem Bowser da irgendwie Herr zu werden, um dann wieder in der Friedenszeit mit der eigentlichen Mission weiterzukommen. Also das fand ich auch eigentlich sehr, sehr cool. Ja. Das zweite Spiel in der neuen Scheiß-Reihe war Super Mario Odyssey. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Das fand ich richtig, richtig cool. Das war sehr bunte Welt. Das war eine coole, klassische Mission, wo man Also der Bowser hat die Prinzessin befreit, möchte sie zwangsheiraten und Mario macht sich auf, sie zu befreien. Und er hat einen Verbündeten, und zwar ist es der Cappy, dieser Kapperl quasi, der sich mit dem Mario verbündet, um, ich glaube, seine Schwester zu befreien, die auch zufällig entführt worden ist von Bowser, also das Schwesterkapperl und die Prinzessin entführt von Bowser, und die beiden machen sich auf, um die beiden zu befreien. Und das Coole an dieser Spielmechanik ist, wenn sie quasi sich auf die Mission gemacht haben und dann sind Gegner entgegenkommen, dort, wo andere vielleicht den Hut draufgeworfen hätten, hat der Mario das Kapperl draufgeworfen und hat dann entweder die Gegner besiegt oder konnte sich in diese Gegner verwandeln oder diese Gegner steuern. Und das war eigentlich sehr, 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 sehr cool und eigentlich auch eine neue Spielmechanik auch. Also das hat mir schon sehr, sehr cool gefallen. So, und dann fand ich eines der grandiosesten Mario-Teile, die ich je gespielt habe, war Luigi's Mansion 3. Ich fand das richtig cool. Kommerziell auch erfolgreich, hat auch viele Awards gewonnen. Mit 12 Millionen verkauften Exemplaren, ein bisschen hinter den klassischen Mario-Teilen. Aber ich mag den Luigi einfach gern. Ja, der ist so ein bisschen so ein guter Typ, der ist ein feig, ist ein bisschen Angsthase. Überwindet sich aber immer und wird da so auch der Held von der Geschichte. Und Luigi's Mansion 3, ähnlich wie in den zwei Teilen davor, musste sich quasi durch diesmal ein Hotel voll von Geistern und Monstern schlagen, um Mario, Peach und die Toads zu befreien. Und du musst viel Rätsel lösen. Du rennst da quasi auf Ghostbuster-Manier mit einem Staubsauger umeinander und saugst die Geister ein. Die Bosskämpfe sind cool, die Rätsel sind teilweise ganz schön anspruchsvoll auch, und ich finde den Charakter und die Story, das ist einfach lieb und das hat richtig Spaß gemacht, das zu spielen. Und dann kommen wir zu einem Spiel, das ich eigentlich gar nicht kaufen wollte, weil man dachte, so ein Blödsinn. Paper Mario, warum Paper Mario, was ist das? Und ich habe das aber schon nach einer Stunde, habe ich das verschlungen. Habe ich auch gemeinsam mit meinem Sohn gespielt. Und das, also ich fand's genial, vor allem weil das, und ich habe jetzt Super Mario Galaxy nicht gespielt, aber was ich auch gehört habe, dass eine tolle Story hat. Manuel, du hast es gesagt. Aber auch Paper Mario hat coole Charaktere und hat, glaube ich, einen der bewegendsten Spiele, Geschichtsmomente, die ich je erlebt habe, was durchaus mithalten kann mit, weiß nicht, einem Last of Us zum Beispiel. Komme ich aber gleich nochmal dazu. Was Paper Mario, das Spielprinzip ist quasi visuell anders als die Mario-Teile. Bei Paper Mario ist alles im Stil von so Schnittfiguren oder Origami-Figuren. Ja, also ich finde es visuell sehr anspruchsvoll, kann man vielleicht vergleichen auch so ein bisschen Little Big Planet zum Beispiel. Das schaut alles aus, als wäre es frisch gebastelt. Ja? Und die Geschichte ist so, dass es ein Fest gibt im Pilzkönigreich, ein Origami-Fest, und während dieses Festes dann der böse Origami-König kommt, alle in Origami-Figuren verwandelt und Peach stiehlt und das ganze Schloss fesselt in verschiedenfärbigen Papierstreifen. Ja? Und der Mario und auch Luigi lassen sich das nicht gefallen und machen sich auf den Weg, um das Königreich zu befreien. Und mit dem Mario gemeinsam ist die Schwester vom bösen Origami-König, die Olivia, mit dabei. Und zusammen erleben die halt das Abenteuer, um das Schloss wieder zu befreien. Und das ist, finde ich, von den Dialogen und auch also Dialogen zwischen Mario und Olivia und Dialogen zwischen den anderen Charakteren, die sie dann noch finden, einfach wirklich super und lustig und toll gemacht. Die Kämpfe sind rundenbasiert. Ja, also du hupfst nicht einfach auf die Gegner drauf, um sie zu besiegen, sondern wenn du auf einen Gegner stößt, öffnet sich quasi so ein Spielbrett und du musst rundenbasiert dann die normalen Gegner besiegen. und auch die Bosskämpfe, da ist die Mechanik dann noch einmal ein bisschen anders, aber auch durchaus interessant, nicht sehr herausfordernd, muss man sagen. Ja, also es ist relativ leicht, aber es macht prinzipiell Spaß. Und haben wir nur die Zeit, die Geschichte zu erzählen, die mich so bewegt hat bei Paper Mario?
Weil das ist ein Podcast,
wir haben ewig Zeit. Ja, passt. Dann erzähle ich das nochmal.
Also, es ist nur Adnan, der sich beschwert, dass unsere Folgen zu lang sind.
Aber ich erzähle es extra für den Adnan, weil dem hätte es auch gefallen, wenn er das erlebt hätte. Ja? Und zwar die Geschichte ist so, der Mario und die Olivia, na, die machen sich auf, um dem Oikami-König da irgendwie Herr zu werden. Und sie treffen auf ihrer Reise einen Bob-Omb. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Charakter, der eh auch früher vorkommen ist. Na? Das ist so eine Bombe quasi, so eine schwarze Kugel mit einer Lunte oben normalerweise. Und der kleine Bob-Omb, aber den sie treffen, der hat keine Lunte und der hat seine Erinnerung verloren. Ja, und der ist so vom Gemüt her ein bisschen wie ein Zehnjähriger. Ja, und der schließt sie den Mario und der Olivia an und die reden ganz lieb miteinander und sie beschließen halt, dass sie den Bob-Omb und ihre Fittiche nehmen und ihm helfen, seine Erinnerung wieder zu bekommen. Und ich glaube, man spielt meine 3, 4, 5 Stunden auch gemeinsam mit diesem Bob-Omb und da gibt's lustige Dialoge und man gewinnt den wirklich lieb. Und irgendwann erinnert sich der plötzlich, also durch ein gewisses Ereignis in der Geschichte, kann sich der Bob-Omb wieder an seine Herkunft erinnern und ihm fällt wieder alles ein. Und dann passiert, dass ein riesiger Ball Felsen aus Pappmaché die Olivia unter sich begrabt und sie nicht mehr befreien kann. Ja? Und der Bob-Omb sagt zu Mario, ja, jetzt, wo ich mich wieder erinnern kann, ich weiß genau, wo wir das Tool, das Werkzeug herbekommen, um die Olivia von diesen Felsen zu befreien. Und sie machen sich auf eine Mission, auf ein Schiff, wo der kleine Bob-Omb quasi so eine Schachtel sicherstellt, wo ein Andenken von einem ehemaligen Freund drinnen ist. Und nachdem sie all die Gegner besiegt haben auf diesem Schiff, machen sich der Mario und der kleine Bob-Omb, den sie auch liebevoll Bobby nennen, zurück zu dem riesigen Felsen. Und der Bob-Omb sagt, ja, jetzt kann ich mich wieder an alles erinnern und ich bin so dankbar, dass Olivia und Mario mir geholfen haben und ihr habt mich wieder zu dem gemacht, der ich bin. Und in dieser Schachtel war drinnen ein Andenken eines Freunds und er macht die Schachtel auf und holt eine Lunte raus. Und nun, bevor der Mario irgendwie reagieren kann, steckt er sie die Lunte an und sprengt sie in die Luft, um den Felsen wegzusprengen und die Olivia zu befreien. Und das war herzzerreißend.
Also ich finde,
das war echt ein Moment, mit dem ich nicht gerechnet hätte in einem Mario-Spiel. Und wo mein Bruder und ich vor dem gesessen sind und gesagt haben, boah, ziemlich arg. Und da haben sie dir einfach so viele Emotionen rüberbracht. Müsst ihr euch denken, das ist ja keine Sprachausgabe. Ja, das ist alles, muss man irgendwie durchlesen. Hunderte, tausende Textzeilen. Aber das war richtig schön. Ja, ja, genau. Ja.
Perfekt.
Das wollte ich loswerden.
Ja, also Galaxy ist genauso. Also wirklich am Schluss, das ist Wahnsinn. Und das auch Universum und so ist, das ist so wie eine Anspielung auf 2001, Space Odyssey und so. Es ist auch ein richtiger Mindfuck. Also ich habe ein paar Jahre braucht, um den Schluss verstehen. Ich habe wirklich im Internet lesen müssen und so, bis ich mal irgendwie auf den Nenner kommen bin, dass das ein bisschen Sinn macht. Aber es ist auch extrem, also sehr viel Herz dabei. Und jeder, der es durchspielt, dem empfehle ich auch wirklich noch mehr Sterne zu holen, einfach für das Secret Ending, weil es ist ein ziemlicher Mindfuck und auch sehr emotional. Also wirklich schönes Spiel. Also ja, ist mein absolutes Lieblingsspiel geworden.
Schön, ja. Ich mag das sehr.
Naja.
Jetzt haben wir aber eigentlich historisch, wenn wir jetzt rein chronologisch gingen, haben wir eigentlich einen der wichtigsten Ableger ein bisschen außen vor lassen. Hat aber einen Grund, weil die, und ich glaube, da stimmt sie mir zu, obwohl der damals schon mega erfolgreich war, der wirkliche Boom kam später. Das ist Mario Kart. Am Super Nintendo, wir haben es alle gefeiert. Wir alle sind aus der Generation, die das am Super Nintendo schon gespielt haben. Aber dass man sagt, Mario Kart ist nicht mehr wegzudenken und hat Freundschaften zerstört, speziell die Rainbow Road, das ist dann halt auch erst mit die wirklichen 3D-Spiele am 64 gekommen. Und jetzt halt das nächste Mario Kart ist, glaube ich, eines der beliebtesten Spiele weltweit. Mhm. Mit Mario Kart kommen wir wieder zum Meister Glatze. Meister Glanze.
It's me.
It's me, Mario. Let's go. Mario, I'm gonna win.
Oder so. Ja, Mario Kart, ganz ehrlich, was muss man groß dazu sagen? Es ist, ja, das Spiel hat Freundschaften zerstört. Also wahrscheinlich mehr Mario Kart 64 als Mario Kart am Super Nintendo, obwohl es der erste Titel war. Seien wir uns ehrlich, wenn
nur der blaue Panzer Freundschaften zerstört.
Seien wir uns ehrlich, Mario Kart auf dem Super Nintendo oder die Super Nintendo Version ist heute sehr, ich versuche es nicht auszudrücken, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Es ist einfach unspielbar. Es ist Augenkrebs hoch 10. Du schaffst vielleicht genau einen Grand Prix und dann denkst du, puh, die Kindheitserinnerung war auf jeden Fall um Längen besser. Aber ja, es hat einfach den ganzen Charme von dem Spiel einfach ausgemacht.
Es ist mega schwerfällig.
Also also ich spiele es heute noch, muss ich schon sagen, muss kurz einwerfen. Also der Battle-Mode ist schon sehr nice, also im ersten.
Der den vermisse ich allerdings tatsächlich nice. In die Neichen. Der Battle-Mode war geil.
Der ist wirklich nice im ersten am Super
Nintendo. Mit den drei Luftballons hinten drauf, gell?
Ja. Na, das ist auch was komplett Neues. Gab's vorher halt so nicht und war halt dann auch eines natürlich der Verkaufsargumente für das Spiel.
War eigentlich und das erste Battle Royale.
Es war überhaupt der, also der Fundraiser, das wer hat's erfunden? Super Mario Kart. Also, ja. Kann man nicht anders sagen. Aber wie du richtig gesagt hast, wirklich, glaube ich, zum Markennamen oder zum bekannten Namen in jedem Haushalt war dann einfach Mario Kart 64. Also ich kann mich dann noch erinnern, genauso wie Super Mario 64, war Mario Kart 64 einfach grandios, genial. Also die Grafik war in 3D, die Karts selber und die Objekte waren nur in 2D und quasi reingesetzt. Also es gab schon natürlich noch Beschränkungen. Also ich glaube, ich habe es auch besser in Erinnerung, als es letzten Endes wahrscheinlich war. Ich habe es jetzt auch erst vor kurzem wieder angespielt mit der Möglichkeit, die Nintendo 64-Spiele zu spielen über die...
Jetzt heute Nintendo was für die Werbung.
Ich habe den Namen nicht genannt, das warst du gerade. Ihr könnt jetzt
auf der Switch eure Nintendo 64-Spiele spielen mit diesem neuen Package. Das kostet euch ein Schweinegeld.
Das habe ich alles nicht erwähnt, danke Sinan. Also wenn jemand bezahlt wird, dann bist du das. Ich habe kein einziges Mal die Namen davon. Ja. Aber egal, back to the basics. Darf ich jetzt nochmal sagen, dass ich es dort gespielt habe? es spielt sich mittlerweile auch etwas schwerfällig. Also gerade wenn man jetzt das Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe, welche Version du jetzt auch immer bevorzugst, es sind natürlich Welten dazwischen. Aber nichtsdestotrotz hat Mario Kart 64 einige Neuerungen reingebracht. Also zum Beispiel, wenn ihr den Mini-Turbo oder auch den Drift-Modus oder die Drift-Technik kennt, Mario 64 war das erste Mario Kart, wo das möglich war, dass man mit einer gewissen Technik in die Kurven und dem Analog-Stick herumgefummelt hat, dass man quasi einen extra Bonus noch kriegen konnte. Also Geschwindigkeitsschub. Das war das Spiel, das eingeführt hat. Man konnte im Vergleich zum ersten Mario am Super Nintendo zu viert spielen. Es gab auch verschiedene Kampfarenen. Da war auch noch die Luftballon-Version dabei. Ich glaube, sie haben es im späteren rausgenommen dann. Und ja, es gab zwei neue Charaktere im Vergleich zu davor. Also Mario und Donkey Kong sind dazugekommen in der Fahrerauswahl. Und ja,
Mario, bester Mann.
Ist Kult. Was kann ich mehr darüber reden? Wie gesagt, das zerstörte Freundschaften, Schreierei im Kinder-Jugendzimmer, wie auch immer, und der Ausruf Banane wird nie wieder die gleiche Bedeutung haben, wie es dieses Spiel geschafft hat.
Man hat sich immer gefragt, welcher Bastard hat jetzt schon wieder den Blitz gezündet? Ah, dieser verdammte Blitz.
Meine Mutter ist 67 und die spielt jeden Tag Mario Kart. Und ich habe heute mit ihr telefoniert und ich höre es im Hintergrund. Sie hört mir gar nicht richtig zu. Und ja, sie spielt gegen ihren Freund und ihr Freund sagt auch immer, wenn du einen Controller in der Hand hast, bist du ein anderer Mensch. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe letztes Mal, wo ich Weihnachten zu Hause war, gegen die zwei gespielt. Und ich muss es leider zugeben, die haben mich geschlagen. Aber jedes Mal.
Also Mario Kart liegt in eurer Familie, ne?
Ja, es ist unglaublich. Ja,
auf der Regenbogenstrecke hört Familie und Freundschaft auf.
Ah, Regenbogenstrecke ist mein All-Time-Favorite. Gerade die M64er.
Oh nein, meine ist die Super Nintendo Regenbogenstrecke. Samt Sound.
Ja, der Sound am Super Nintendo, ja. Aber fahrtechnisch Nintendo 64, ich habe es geliebt. Jedes Mal, ich wusste, jetzt kommt die Strecke. Ja, genial. Also ein bisschen masochistisch wahrscheinlich doch in mir da. Mhm. Das ist nicht zu erklären. Ja, dann kam...
Ich habe die geremaked auch im Kopf, oder? Die bei Mario Kart 8, die Deluxe. Da haben sie ja mittlerweile, ich weiß nicht, 4 Regenbogenstrecken oder so, oder? Jetzt gibt es ja bald 96 Strecken, oder? Am Ende.
Ja, es fehlen noch 2 Quellen, aber darüber darf ich nicht sprechen, sonst schimpft mich das hin an.
Ja, okay. Keine Werbung.
Genau.
Welcher Word schimpft ihr denn? Ich bin nur überrascht, dass du das so oft betonst, dass du jetzt deine Nintendo 64-Spiele auf der Switch spielen kannst, dank einem zusätzlichen Abo-Modell.
Das Abo-Modell habe ich nie erwähnt.
Aber wir verlinken es unter dem Podcast.
Das muss dazu erwähnt werden, weil sonst ist das, was du machst, ist sonst irreführend, weil du erwähnst es oft und dann machst die Leute einen Guster und dann wissen sie nicht, dass das hinter einer fucking Paywall ist.
Dann lesen sie einfach deine Artikel dazu und dann wissen sie es.
Ich schreibe keine Artikel zu Nintendo-Sachen. Das macht Wann der Manuel. Aber das, was du da machst, ist EA-Taktik. Du erzählst super schöne Sachen und dann, ups, sorry, there's a Paywall. Ah, fuck, das haben wir nicht erwähnt. Wir sind doch nicht bei EA.
Na, eh nicht. Ich habe, wie gesagt, ich bin nicht der, der es erwähnt hat. Nochmal.
red weiter über Mario Kart.
Ja, jetzt kommen wir also für mich persönlich zu einem nicht so ganz grandiosen Ableger, also Mario Kart Double Dash 2003 für den GameCube. Wie es der Name schon verrät, man konnte mit 2 Fahrern auf einem Kart sich dem ganzen Gameplay-Trubel stellen. War, ich sage jetzt mal, mittelprächtig. Ich persönlich habe es jetzt nicht so grandios gefunden. Also gut, es war wahrscheinlich dasselbe Problem, wie auch Mario Sunshine hatte. Mit Mario Kart 64 war einfach so ein grandioses Mario Kart da, dass man dachte, okay, das muss besser werden. Und dann war es halt Double Dash. Und für mich persönlich jetzt nicht unbedingt so der Hit. Wie gesagt, ja, also das erste Mal, dass man mit 2 Spielern ein Kart besetzen konnte. Sprich, einer ist gefahren, der andere war der Schütze von den Items. Ja, das war eigentlich schon die großartige Neuerung. Die Karts sind natürlich dann auch schon in 3D dargestellt worden, anders als noch am Nintendo 64. Und ja, es gab 11 neue Charaktere, unter anderem eben Baby Mario, Baby Luigi, Birdo, Diddy Kong. Diddy Kong, der ja auch als einziger, oder Diddy Kong Racing, der einzige Fundraiser-Ableger, der auch da nur ansatzweise irgendwie in eine Liga von Super Mario Kart kam. Auch da könnte man mal irgendwie eine kurze Folge oder so zu machen. Auch ein grandioses Spiel und auch mehr Story
dahinter, als ich dachte. Liebe Zuhörer und Zuhörer, es existiert ein Racer namens Diddy Kong Racing. Fertig. So viel gibt es zu dem Spiel nicht zum Song.
Grandios.
Es ist sehr schwer gewesen.
Ja, für ein Rennspiel war das sehr schwer und hatte echt verdammt viel Story. Die
Rennen waren schwer. Aber ja. Schauen wir mal. Vielleicht reden wir irgendwann mal über Racing-Ableger.
Wir reden einfach über Rare und dann kommt's vor.
Ich verspreche jetzt gar nichts an der Stelle. Das ist eine Spezialfolge, ich verspreche in Spezialfolgen nichts.
Gut.
Das war quasi Mario Kart Double Dash. Habe ich persönlich nie gespielt. Ich kenne es nur von ein paar Videoclips. Hat witzig ausgeschaut.
Ja, du hast es nicht. Also, wie gesagt, alles persönliche Einschätzung, persönliche Meinung. Meiner Meinung nach hast du nicht großartig viel verpasst. Da warst du mit Mario Kart 64 besser dran und dem Nachfolger Mario Kart Wii.
Entschuldigung, muss nur kurz einwerfen.
Wenn bitte.
Nur zum was Positives sagen bei dem Spiel. Der blaue Panzer war schon geil, oder? Der riesengroße.
Der stimmt.
Der war geil.
Ja. Stimmt, das war der Feldlehrgrant, oder?
Ja, ja. Genau, ja, richtig.
Ja, ja. Den kenn ich aus Clips. Und jetzt spiele ich halt persönlich Mario Kart 8 mittlerweile auf der Switch. Das macht schon Laune. Wobei die Steuerung mit den kleinen Switch-Joy-Cons und dazu mehr spielst, ist halt. Die ist behebe.
Ist herausfordernd, ja.
Aber es geht, ist gut.
Ja. Ja, Nachfolger von Double Dash war dann natürlich Mario Kart Wii. War natürlich wie fast jeder Wii-Titel, der halt einfach die Bewegungssteuerung nutzen konntest. Konntest du ganz normal mit der Mischung aus Wiimote und Nunchuck quasi einen Controller simulieren, sag ich jetzt mal, ohne dass du jetzt groß die Bewegungen nachahmen musstest. Für die, die es wollten, gab es natürlich auch das
Lenkrad,
also dieses, wo du die Wiimote reingegeben hast und dann wie ein Idiot herumgefuchtelt. Also es war nicht meins. Vielleicht liegt es daran, dass ich keinen Führerschein habe und sowieso nicht Autofahren als grandios finde, aber es war also Nee. Also wenn, dann einfach die Nunchuck und Wiimote-Version. Das war schon meins. Und war das erste Mal, dass man auch auf einem Motorrad fahren konnte und nicht nur auf Karts. Und ja, war, glaube ich, auch eines der erfolgreicheren Mario Karts. Und dann kommen wir eigentlich eh schon zu Mario Kart 8, das ja mit der Wii U nicht unbedingt jetzt die erfolgreichste Konsole hatte. Aber trotz allem, glaube ich, das erfolgreichste Mario Kart wurde. Trotz allem, also es war ja nicht nur Mario Kart 8, es ist ja noch Mario Kart 8 Deluxe. Jetzt auf, darf ich das sagen, dass ich das Switch spiele, oder ist das ein Problem, Sinan?
Weil du bist echt so eine Pissnelke.
Also ich spiele das auch auf der Nintendo Switch, ja. Und ja, ich habe halt diesen Erweiterungspass und es macht wirklich Fun. Es sind.
Scheißen, du Wiener Grantler.
Es sind sehr schöne Retro-Strecken auch drinnen, gerade für Fans von Nintendo, von Mario Kart 64.
Moment, Nintendo 64-Spiele kann man doch nicht mehr spielen. Wo spielst du die jetzt?
Ich spiele auf der Switch.
Ja, das gibt's nicht.
Doch, möchtest du wissen, wie genau? Nee, das besprechen wir ein anderes Mal. Ja, und ist, glaube ich, mittlerweile einfach eins der erfolgreichsten Mario Kart. Ist einfach so. Und Manuel hat es eh schon erwähnt, also es kamen zu den ursprünglichen Strecken, nagel ich mich jetzt nicht fest drauf, wie viel es waren, es müssten 48 normale gewesen sein, noch einmal 8, ja.
Ja, noch also,
wenn ich jemals bei der Millionenshow oder irgendwo einen Joker brauche für Nintendo-Fragen, also kannst du schon mal davon ausgehen, dass ich deine Nummer angebe. Das ist unglaublich.
Ein laufendes Nintendo-Wiki.
Ja, was heißt, WhatsApp-Gruppe Nintendo. Ich brauche so viele Antwort, Manuel. Ja, und wie gesagt, da kommen eben, oder bis jetzt sind, glaube ich, die Hälfte ist schon draußen an der Strecken. Es kommen noch zwei Wellen und sind doch ziemlich gute Strecken dabei, muss ich sagen. Und ja, einfach mal selbst eine Meinung dazu einholen. Es ist, wie gesagt, ich mache keine Werbung dafür. Mir hat Spaß gemacht, ja. Wer Zeit und Lust hat, soll sich mal anschauen. Für alle, die jetzt nur audiomäßig zuhören können, ich bekomme gerade wieder mal einen Mittelfinger gezeigt von lieben Sinan. Und gebt damit doch einfach gleich einmal ab wieder.
Aber nicht an mich. Nein. Sondern wir machen weiter mit. Wir sind ja quasi beim Motorsport jetzt gerade. Es ist aber nicht der einzige Exkurs, wo Mario oder Super Mario und seine Gang sich sportlich betätigt haben. Und ganz ehrlich, das ist jetzt eine meiner Lieblingskategorien, weil diese Spiele, da habe ich kein einziges besessen, aber wenn irgendein Freund oder Cousin oder sonst irgendwer so ein Spiel gehabt hat, ich habe es geliebt, diese Spiele bei den Leuten zu Hause zu spielen. Mario Sports, wurscht was. Peter, erzähl uns was dazu.
Ich kann gar nichts dazu erzählen, weil ich Super Mario Sport Spiele außer Golf, glaube ich, nicht gespielt habe. Aber Golf war super. Das hat mir taugt.
Ich bin auch Konsolengolfer. Ich liebe Konsolengolfspiele. Und Mario Golf war wirklich, wirklich großartig. Ich habe aber Mario Tennis echt gern gespielt. Mario Soccer bin ich nie dazu gekommen. Ich wollte das neueste Mario Soccer testen, aber wenn du irgendein Nintendo-Spiel testen willst, musst du bei uns bei DailyGame irgendwie versuchen, vor einen Manuel zu zwängen, und das ist schier unmöglich. Aber warte mal, wer von uns hat denn dann die Mario Sportspiele, wenn das du nicht hast?
Naja, wie gesagt, Sportspiele groß, viel drüber zu sagen. Wie gesagt, ich glaube, außer Golf haben wir nicht wirklich viel gespielt davon. Ich habe Mario Strikers Charge, glaube ich, auf der Wii gespielt. Das war wirklich amüsant. Hat mich überrascht, weil ich eigentlich absolut kein Fußballfan bin. Aber da einfach das Gameplay und die Super Strikes, die möglich waren, hat schon Fun gemacht. Aber that's it. Also viel mehr gibt's von meiner Seite aus da einfach nicht zu sagen, weil, wie gesagt, genauso wie Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ich glaube, da gibt es auch schon 20.000 Versionen. Ja, ich mag mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist halt schon eher eine besondere Spielerschaft, die da jetzt wirklich sich sehr auf die Sportspiele eingespielt hat. Was für ein Wortspiel, ne?
Also bei mir ist auch definitiv Golf und eben Mario Tennis habe ich auch gespielt. Die Olympics als nie dazu kommen, aber Soccer halt eben hätte ich gern probiert, weil ich glaube auch, dass mir als Nicht-Fußball-Fan Mario Fußball Spaß gemacht hätte. Aber Nintendoel, wie schaut's bei dir aus? Was ist dein Lieblings-Mario-Sport-Ableger?
Also ich habe da noch ganz frühe Erinnerungen, ich kann mich noch an Punch-Out erinnern. Da war Mario Schiedsrichter, ganz überraschend. Ja, Mario Golf, das allererste, das war auf dem NES, war auch ganz cool. Aber sonst, ich bin da auch nicht, ich habe die aktuellen Sportspiele habe ich alle gespielt. Also, was war das? Mario Golf, Mario, also eben das Super Strikers, was hat's noch gegeben? Tennis. Ja, und ich bin ein riesen Tennis-Fan auf Konsolen, aber es hat mich nicht so abgeholt. Es ist mal ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu. Ja, es ist weniger Simulation, es ist mehr so Fun irgendwas.
Also, es ist immer langsam, die müsste man das sagen.
Das ist ein Super Mario Sportspiel. Nicht realistisches? Na, das kannst du mir nicht erzählen.
Mir geht einfach ein bisschen der Simulationscharakter ein bisschen verloren. Es muss ja keine ernste Simulation sein, oder? Das kann
ja aber weiß ja doch jeder, dass Mario Strikers sich mit Pro Evo und FIFA quasi gleichsetzt. Und Mario Golf, das geht mit PGA Hand in Hand. Ich meine, ist klar.
Na, Strikers, muss ich sagen, es wird relativ schnell langweilig. Also, weil es relativ eintönig wird mit der Zeit. Also, ja. Und ich habe ziemlich viel gespielt.
Na gut. Ich finde auch Mario Party zum Beispiel hat mich, also das hat mir auch nie Spaß gemacht.
Aktuell. Dann hast du deine Freunde nicht genug gehasst.
Also ich hoffe, mein Mann hört diese Folge nicht, weil er ist auch absoluter Mario Party Fan. Und ich denke mir nur so, ja, toll. Ja, Minispiel. Ja, cool. Spielbrett. Dann nehme ich doch gleich ein cooles Brettspiel. Aber egal. Es gibt auch da die Fangemeinde. Ich möchte hier niemanden schämen oder sonstiges. Auch Mario Party.
Zu spät, du hast
bereits Mario Party, 50% Mario unserer Fans Party,
beleidigt.
Also mit Mario Party, das kann man mit mir
werf dich zu Boden.
Das geht schon. Ich bin bei Manuel. Ich spiele auch gerne Mario Party.
Ja, nein, das geht schon. Also mit Leuten, das ist ganz lustig. So mit Pizza.
Bier.
Darf man Alkohol?
Na, bloß nicht, dann werden die Controller dreckig. Geht's noch?
Mario Party muss besoffen spielen. Das ist wieso sonst spielt man Mario Party?
Vielleicht habe ich das super jahrelang falsch gemacht.
Es ist ein Saufspiel eigentlich.
Ja, sicher. Das,
da ist so ein Glücksfaktor dabei und am Schluss kriegt man so total randomly, kriegen die anderen Sterne und dann gewinnt es und keiner versteht. Das ist super.
Der, der am besten auf der Couch gesessen ist, kriegt jetzt zwei Sterne. Ja,
toll. Klingt nur super.
Na gut, vielleicht gebe ich es
betrunken. Aber ich muss sagen, das ist mal zu wenig Simulation. Mario Party.
Ja. Das Seilspringen, das hätte Peter gerne etwas realistischer gehabt. Ja. Genau. Na gut, aber dann hätten wir jetzt quasi, mehr oder weniger, das war jetzt trotzdem, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer da draußen, das war jetzt trotzdem ein ganz grober Abriss der Mario-Historie, der Spiele, weil wir wollen eigentlich tatsächlich in erster Linie, wollen wir über den neuen Film reden. Aber wir können nicht über den neuen Film reden, beziehungsweise die anderen drei können nicht über den neuen Film reden, bevor ich ihn ausgeholt habe, über den ersten Super Mario Brothers Film von 1993. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, er ist momentan kostenlos im Streamingportal mit dem großen N und dem Totong am Anfang.
Aber ich krieg Anschluss wegen Werbung.
Dieser Streamingdienst ist kostenpflichtig. Faire Warnung. Ansonsten findet man ihn tatsächlich auf YouTube. Man findet ihn in voller Länge auf YouTube. Es haben manche Leute dort aufgeladen in ganz passabler Qualität sogar.
Also, das ist die 93er Qualität.
Ja, für 93, da landet YouTube auch. In den Hauptrollen als Mario finden wir Bob Hoskins und als Luigi John Leguizamo. Falls euch der nicht sagt, das ist der, der in John Wick 1 einem verraut, wer sein Auto geklaut hat. Also diese beiden Herren, ja, gelinde gesagt, hassen diesen Film. Und da heute mich schon zurück. Sie hassen es, in diesem Film mitgespielt zu haben. Und wenn man sich Interviews von denen anschaut, sie schauen sie regelrecht dafür, dass sie da dabei waren. Sie wollen am liebsten, dass dieser Film gar nicht existiert. Und Bob Hoskins, möge er in Frieden ruhen, hat einmal in einem Interview gesagt, das war das Schlimmste, woran er je beteiligt war in seiner Filmkarriere. Ebenfalls in dem Film zu singen ist Dennis Hopper, ebenfalls bereits verstorben, der war als Cooper zum Singen. Dann haben wir nur ein paar andere Charaktere, aber die Schauspieler sind nicht bekannt. Da haben wir einmal Daisy ist im Film, dann haben wir Toad und ein Haufen Goombas. Boah, ist der Film Schrott. Also wenn ihr euch diesen Super Mario Brothers Film von 1993 anschaut, werdet ihr nicht erkennen, dass es ein Super Mario Film ist, wenn nicht ständig die Namen Mario und Luigi fallen würden und dann auch noch cheesigerweise der Frage, ja, wie heißt ihr nur? Ja, Mario Mario und du? Luigi Mario. Ach Gott, der Film ist nicht nur cheesy hoch 10, er ist unglaublich schlecht inszeniert. Die Set-Pieces sind echt der letzte Verhau. Die Story ist, die hat irgendwie auf Crack sich wahrscheinlich aus, aber dazu kommen wir gleich. Das Einzige, was für diesen Film spricht, und das muss man echt leider lobend lassen, er hat verdammt gute CGI. Wenn man sieht in dem Film einiges an CGI-Effekte, an Verwandlungen und man sieht sogar einen computeranimierten Yoshi, diese Sachen sind verdammt gut animiert, weil Super Mario Bros. 1993 auch ein sehr gutes VFX-Team gehabt hat. Das muss man. Er war sogar kurz davor, nominiert zu werden für einen Oscar für die Visual Effects. Ist aber damals nicht nominiert, weil es sind im selben Jahr als Jurassic Park erschienen. Ich meine, braucht man jetzt nicht groß weiterreden.
Ganz kurze Frage nur dazu. Ich glaube, ist der Yoshi wirklich CGI oder war das nicht ein Puppet?
Nein, das ist ein Prop.
Das ist ein Prop.
Ja,
das
ist nicht CGI. Ja, der ist ein Prop, aber trotzdem, die Effekte sind sehr gut, das stimmt.
Die Visual Effects in diesem Film sind wirklich gut und in einer Zeit auch echt top-notch gewesen, also die oberste Liga gewesen. Das muss man diesem grauenhaft schlechten Film allerdings zugute halten. Wieso allerdings ist dieser Film so grauenhaft schlecht? Ich meine, wirklich, druckt bei dieser Podcast-Folge kurz auf Pause, schaut es euch auf YouTube oder auf diesem Streaming-Dienst an und dann steigt es da wieder ein und dann werdet ihr erfahren, wieso der so ein Schrott ist. Es fängt also damit an.
Bitte? Ich schaue ihn gerade ohne Ton nebenbei, während du sprichst und das geht auch.
Und du wirst ihn trotzdem verstehen.
Und also es ist auch kein Problem, man muss nicht einmal den Podcast passieren.
Nein, du musst ja den Film im Originalton anschauen. Das ist so, wo es normalerweise hast du die Stimme im Kopf so, it's me, Mario. Hast du halt Bob Hoskins so, Iggy, come on, fix the toilet of this customer. So richtig, I'm walking here. Und so richtig dieses Brooklyn-Englisch. So, wow. Es ist so grauenhaft schlecht. Aber gut, kommen wir mal dazu, warum. In jeder großen Hollywood-Produktion, meine lieben Leute da draußen, es ist wirklich gang und gäbe, es steht so irgendwie so da, Drehbuch von Michi. Aber wenn da steht Drehbuch von Michi, könnt ihr euch sicher sein, es haben mindestens nur 4, 5 andere Menschen da mitgeschrieben. Oder an irgendeiner Stelle ist mir irgendeine Änderung vorgeschlagen worden. Oder hat mein Drehbuchautor einen Wechsel gegeben. Das ist ganz normal in jeder Hollywood-Produktion. Aber Super Mario Bros. 1993 hatte 12 Drehbuchautoren insgesamt, die an dem Drehbuch rumgewurschtelt haben. Und keiner von denen wollte einen Super Mario Film machen. 1993 ist die Zeit, wo Sachen erfolgreich waren, eben das Jurassic Park gerade erschienen, aber zuvor erfolgreich waren, Stirb langsam, Mad Max und Blade Runner zählen zu den drei erfolgreichsten Filmen dieser Zeit. Und jeder Drehbuchautor dieser Zeit, jeder Regisseur wollte irgendwas machen, was in denselben Erfolg einsteigt. Irgendwas in Richtung Mad Max, in Richtung Die Hard, in Richtung Blade Runner. Weil jeder wollte ein Stückchen von dem Kuchen abhaben und wird genauso berühmt werden. Und wenn ihr euch einfach nur diese drei Titel vor Augen führt und dann den Film nochmal Revue passieren lasst, seht ihr genau, was da passiert ist. Die haben ums Biegen und Brechen versucht, diese drei Filme zu rekreieren, aber völlig ignoriert, dass eigentlich im Super Mario und also Mario und Luigi gegangen hat. Es hat eine Drehbuchversion gegeben, die sogar so auf Die Hard, also auf Stirb langsam fixiert war, dass eine Bruce Willis Cameo geplant war, wo in dieser Paralleldimension dann in irgendeinem der Lüftungsschächte plötzlich Bruce Willis immer mit umkrallen ist in seinem Tanktop. Das war geplant, aber das ist dann die Drehbuchänderungen zum Opfer gefallen. Andere Drehbuchversion hat geplant gehabt, dass Mario und Luigi in solche Mad Max Autos durch die Gegend fahren und sich battlen mit den Leuten in der anderen Welt. Diese Autos existieren immer noch in dem Film. Also man sieht es an der Stilistik der Autos, dass da nicht mehr so viel Mad Max Einfluss ist, aber diese Todesrennen sind nicht ausgeflogen. Also man sieht klipp und klar, wenn man jetzt den Film mit diesen drei Filmen vor Augen schaut, da sind so viel Blade Runner Einflüsse, Mad Max Einflüsse und eben auch Stirb langsam, aber einfach fast nichts von Super Mario. Jetzt haben sie 12 Drehbuchautoren, die krampfhaft versucht haben, was ganz anderes zum Schreiben als wie Super Mario, und dann kommt die Regie dazu. Zur Regie geholt haben sie sich ein Ehepaar-Pärchen, ich habe deren Namen jetzt leider, Annabelle Yankel und Rocky Morton. Dieses Ehepärchen hat anscheinend das Set tyrannisiert. Und mit tyrannisiert meine ich wirklich tyrannisiert. Die beiden sind berühmt für Musikvideos gewesen. Aber richtig geile Musikvideos, so aus der Elektro-Szene und so. Die dürften haben also in animierte digitale Welten recht gut kennen haben. Also so Sci-Fi-Scheiße war denen eher ein Steckenpferd. Und die wollten halt einer Sci-Fi-Scheiße unbedingt da irgendwie in den Film bringen. Jetzt haben wir schon das vierte Genre, was der krampfhaft versucht hat, einzubringen. Aber vermutlich haben wir denen zwar dann die Visual Effects zu verdanken. Gut. Die dürften zum Beispiel einem der Statisten, der hat einer nicht schmutzig genug ausgeschaut für die Szene, weil da schaut ja alles ein bisschen so trashy, dirty aus. Die Leute sind alle schleißig gekleidet. Und einer der Statisten war dann nicht schmutzig genug, und da ist der männliche Regisseur ist hingegangen und hat ihm einfach seinen heißen Kaffee über den Kopf drüber geladen und gesagt, da, schmier dir das in die Haare, damit es dreckiger ausschaut. Und als dieser Statist dann gemeint hat, scheiße, das ist heiß, das brennt heiß, das tut weh, ist er halt einfach hergegangen und hat ihm nur einen Krug Wasser ins Gesicht geladen. So einen Umgang dürften diese beiden gehabt haben mit den Leuten am Set, und sie dürften permanent immer nur an die Drehbücher rumgewurschtelt haben, teilweise am selben Tag, teilweise während der Szene das Drehbuch umgeschrieben haben und Dialoge neigeschrieben, umgeschrieben, geschnitten haben, einfach wie einer passt hat. Diese beiden waren absolute Tyrannen am Set. Bob Hoskins hat einmal in einem Interview zu Lebzeiten nur gesagt, dass diese beiden Regisseure, dieses Regisseur-Ehepaar an Arroganz nicht zu übertreffen war und folglich auch entsprechend Regie geführt hat. Und auf das basierend, auf dem, dass halt diese beiden Regisseure nicht einfach nur die größten Monster on Set waren, sondern auch permanent alles geändert haben und du dich auf nichts hast verlassen können, auch nicht einmal auf die Skripte, die du gehabt hast. Du hast die Szene einstudiert und bist ans Set gekommen und es war dort dann alles anders und alles umgeschrieben, alles umgestellt und du hast nicht gewusst, was auf die zukommt. Haben der Bob Hoskins, also der Mario und der Luigi, haben dann angefangen, aufs Set zu saufen. Die haben sich regelmäßig an eine Birne, die haben sich Vollgas Whisky eingestellt und waren stockbesoffen auch teilweise on set. Sogar, sie sind dann einmal sogar wirklich so hackedicht zu einer Szene gerufen worden, wo der Luigi hat in diesem komischen Klempnermobil hat vorgefahren müssen und dürfte dabei sogar irgendwo dagegen gefahren sein. In diesem Unfall hat der Bob Hoskins aber gerade seine Hand irgendwie so in dieser Schiebetür gehabt, die Schiebetür ist dann zugefallen und hat Bob Hoskins die Finger gebrochen. Also die Konditionen auf diesem Set dürften der größte Horror zum Arbeiten gewesen sein für sämtliche Leute. Die einzigen, die ein schönes Leben gehabt haben, waren in Cooper seine zwei Lakaien, der Iggy und der Spike, weil die sich irgendwann so, die haben irgendwann so auf den Text geschissen, auf das, was die Regie gesagt hat, dass die halt alles, was die gemacht haben, improvisiert haben. Und das dürfte aber diese zwei Regisseure dann gefallen haben und gesagt, ja passt, macht's halt weiter, was ihr wollt, aber für alle anderen schreiben einfach kontinuierlich sämtliche Dialoge um. Es war zum Scheitern verurteilt. Wenn man allein diese Faktoren anhört, dieser Film konnte nicht gut werden. Und dann ist irgendwann doch mal Nintendo zur Sprache gekommen, so, hey, ihr macht eigentlich unser IP. Mario ist ja doch unser Ding und wir haben da schon ein bisschen was zu mitreden. Und die haben dann gesagt, naja, die zwei Figuren, die schauen nicht mehr aus wie Mario und Luigi, weil gegen das haben sich auch die beiden Regisseure gesträubt. Gegen diese zwei Overalls in Rot und in Grün. Das wollten die ums Verrecken nicht drinnen haben. Und auch diese Hupferei und das alles. Erst als Nintendo mal am Tisch gehabt hat und gesagt hat, na, das ist ein Super Mario Film, die müssen wenigstens so ausschauen wie unsere Figuren. Erst dann haben sie notgedrungen, nachträglich, ja, wieder durch Drehbuch umschreiben, eine Szene einbaut, in der die beiden sich umziehen und diese beiden Overalls anziehen. Hey, was da alles an Scheiße passiert ist auf diesem Film und wie katastrophal er dann letztlich worden ist. Und so ehrlich muss man sagen, diesen Film schaut man sich wirklich rein an um des Trashes willen. Und er ist ein Trash-Film. So, also damit meine ich so trashig, dass es schon wieder Kult ist, weil das einfach nichts mit Mario zum da hat. Die Goombas schauen nicht aus wie Goombas. Yoshi schaut nicht aus wie Yoshi. Toad ist ein Musiker, der auf der Straße Gitarre spielt, nur damit er Exposition gibt. Es ist so vieles falsch gereint in diesem Film, dass man wirklich nur deswegen schaut, um zu sehen, wie weit neben dem Source-Material eigentlich ist. Ich meine, ja, mich hat schon recht, zu dem Zeitpunkt hat es nur drei Mario-Spiele geben, vier Mario-Spiele geben, also nicht weiß gut, was zum drauf aufbauen. Aber scheiße, selbst da an diesem Bissel sind die so meilenweit daneben geschossen. So meilenweit daneben. Und eben ja, Bob Hoskins hat sich wirklich gewünscht, dass den Film keiner sieht. Super, Dennis Hopper hat halt einfach gemacht, was ihm gesagt worden ist, aber hat halt dann auch irgendwann mal angefangen, das Ganze zu verfluchen, weil er sich auch auf keinen einzigen Text hat verlassen können. Wohlgemerkt, liebe Menschen da draußen, Cooper in diesem Film ist ein Industrialist und falls ihr den Film nicht sehen wollt, es spielt sich in einer Paralleldimension ab, in der sich Menschen nicht von Affen, sondern von Dinosauriern entwickelt haben und Cooper ist ein Dinosaurier, der als Mensch dann zu einem Industriemogul worden ist und da quasi diese Paralleldimension von New York, was glaube ich New Dino York oder Dino New York heißt, irgendwie so. Und es gibt dort ein Dino Hatton. Es ist im Prinzip alles, was wir auch haben, nur halt mit Dinos und dem Mad Max Trash Look.
Klingt ja nicht so schlecht.
Das ist, verrückt. Ich weiß nicht, was ich saufen müsste, damit der Film in meinem Kopf Sinn ergibt. Das ist wirklich eine. Und dann haben sie auch noch die Frechheit besessen, eine Credit-Scene einzubauen, die ein eventuelles Sequel ankündigen konnte. So, ja, natürlich, die Leute wollen mehr von dem. Absolut. Wenn ihr mal wirklich angesoffen seid oder sagt, hey, wie echt ein Trash sehen, dann schaut euch mal diesen Super Mario 5 von 1993 an. Das ist wirklich eine Perle, würde man jetzt sagen.
Ich möchte nur etwas. Eigentlich das einzig Positive. Ich möchte nur das Positive abschließen. Ich weiß nicht, der Manuel hat vielleicht auch noch was zum Film dazu zu sagen, aber ich möchte sagen, das einzig wirklich Positive für mich aus diesem ganzen Film ist der Soundtrack, weil es von Roxette mit Almost Unreal einen der geilsten Teamsongs hatte. Was der allerdings mit dem Film zu tun hat, weiß ich bis heute nicht, aber der Song ist geil.
Ja, kann man genauso stehen lassen. Ein Song ist ja gut, aber zum Glück haben da die Regie und die Drehbuchautoren nicht reinwurschteln können. Manuel, was gefällt dir an dem Film?
Ich habe ihn halt als Kind gesehen, aber wirklich das meiste vergessen oder verdrängt gehabt. Ich habe ihn jetzt wieder angeschaut und ja, wie gesagt, es hat da die vier Main Mario-Spiele gegeben, wenn man jetzt die Gameboy-Sachen und alles weglässt. Und da war halt nicht viel Story und es war halt Anfang der 90er und da war halt irgendwie alles so. Und es ist sowieso crazy, wenn man. Also mit dem, was Mario damals war, mach mal einen Film draus, oder? Es ist ja, ich meine, heute machen sie einen animierten Film, das funktioniert besser, oder in der Welt, aber einen realen, das ist eigentlich unmöglich. Damals hat es auch nur Mario Zeichentrick und so gegeben, oder? Zwei verkleidete Typen waren halt Mario und Luigi, oder in den Zwischensachen, aber sonst, ja, ist nicht so einfach. Und ich glaube, der Markus hat einen ziemlich guten Artikel auch geschrieben darüber. Dass der Artikel gar, dass der Film gar heute gar nicht so schlecht bewertet wird auf Amazon und so. Also der Film hat ziemlich viel Liebhaber. Ja.
Ist mir
Man muss ihn
schlau.
halt sehen als das, was es ist, oder? Es ist halt, ja.
Fresh. Na,
Es gibt gute
das muss man,
B-Movies,
na, das
gute
muss man jetzt wirklich
C-Movies,
sehen
oder?
als Trash, jetzt nicht im Sinne von Müll, von Abfall, sondern es gibt ja eine sehr breite Schiene an Trash-Filmen, die bewusst trashig sind. Aber der war ja damals nicht bewusst trashig. Die haben ja
Ja.
tatsächlich geglaubt, sie liefern dort Qualitätsprodukt ab, oder die Regisseure zumindest. Die Schauspieler aber ab dem Punkt, wo sie zum Saufen angefangen haben, haben sie gewusst, das wird nur scheiße. Peter, schaust denn du nur immer so nebenbei?
Ich habe wieder ein bisschen reingeschaut und ich muss sagen, ich finde ihn auch schlecht und ich finde ihn schlecht und das ist, ich glaube, wir haben es ganz am Anfang gesagt, das ist das gleiche wie mit dem He-Man-Film, weil die beide Filme eigentlich nicht das transportieren, was man beim Spielen jetzt der He-Man-Figuren oder auch Spiel der Mario-Spiele tatsächlich fühlt und erlebt. Das ist was ganz anderes. Ja? Und ich habe damals als Kind geglaubt, ja, wenn man jetzt aus irgendeiner Comic-Vorlage einen Film macht, dann muss das ganz anders sein. Ja, heute wissen wir natürlich, das stimmt nicht. Es gibt super Verfilmungen und Super Mario Bros. Und auch der He-Man-Film, das ist, fand ich damals schlecht und finde ich heute auch nicht gut.
Aber jetzt hat der Manuel hat's mit Animation gesagt, du hast das gesagt, heute wissen wir's, dass besser geht. Ich weiß vom neuen Super Mario Brothers Film gar nichts. Und ich werde mich jetzt tatsächlich aus diesem Gespräch zurückziehen. Ich lasse euch drei jetzt schwadronieren zum neuen Mario Bros., weil ich möchte mir ehrlich gesagt nicht spoilern lassen. Ich würde ihn echt gern sehen, einfach ganz frisch sehen.
Und dann musst du dich ausklinken, weil ich
Werde
werde
ich.
nicht spoilerfrei
Nein,
sprechen.
nein, ich werde mir jetzt ausklinken, ich werde mir jetzt ausklinken, ich werde meine Kopfhörer abnehmen und wenn ihr fertig seid, wenn ihr durch seid mit dem Film, dann winkt's mir einfach mal und kenne mich aus. Meine Herren, the stage is yours.
Wie geil war der Film? Also,
Super geil.
ich hab die Review dann drüber geschrieben. Ich glaube, also ich habe einen halben Tag drüber geschlafen. Aber ich bin in dem Film drin gesessen und gut. Man hat natürlich, und ich sage jetzt mal, wenn man redaktionell für Videospiele und Filme und so weiter schreibt und damit zu tun hat, kommt man einfach nicht drum rum, dass man Monate oder Wochen vor einem Release von dem Film mitkriegt, Fanaufschrei, weil, keine Ahnung, es wurde der oder die in der Rolle gecastet. Und ja, auch ich war nicht wirklich happy am Anfang, wie es geheißen hat, Chris Pratt wird Mario sprechen. Und er dachte, oh Gott, was braucht jetzt ein Velociraptor-Trainer, den Mario sprechen? War auch bei mir lange Zeit dabei. Ich habe ihn dann natürlich auf Englisch gesehen. Und ja, ich habe ganz am Anfang hat man den Brett noch gehört und dann war es für mich Mario und es hat gepasst und Bedenken war weg. Kurz drüber über das Ganze, alle, die sagen, naja, der Film ist schlecht und wo ist die Handlung? Leute, es ist die Verfilmung eines Videospiels von Super Mario. Abgesehen von so Ausnahme und grandiosen Sachen wie Odyssey, wo die Story endet auf einem Mindfuck und genial ist die Geschichte. Prinzessin wird entführt, Mario kommt, rettet sie vor Bowser, Ende. Und wenn man sich mehr davon erwartet hat, ja, dann weiß ich nicht, was falsch gelaufen ist, aber ich habe von Anfang bis Ende durchgegrinst bei dem Film. Es hat angefangen mit der ersten Einstellung, mit der Erklärung, warum italienischer Akzent dann doch nicht der Fall ist. Die Musik war für mich der Burner. Also ich habe, glaube ich, jegliches Team, das angespielt wurde, bin aus dem Grinsen nicht mehr rausgekommen. Also es war einfach ein grandioses Erlebnis und wie ich es auch in der Review geschrieben habe, Fanservice hat für mich noch nie so viel Spaß gemacht wie in diesem Film. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich einfach durch und durch grandios und wir werden jetzt schon zweimal gesehen und kommst immer noch auf kleine Kleinigkeiten drauf, die du am Anfang gar nicht gemerkt hast. Einfach wie viel Liebe zum Detail in diesem Film drin steckt und ja, ganz am Anfang, es ist natürlich eine Illumination-Produktion auch, also für alle, die es nicht wissen, Illumination ist die oder ist der Produzent von Minions oder Ich einfach unverbesserlich. Das sind halt Kinderfilme, ist einfach so. Braucht man jetzt nicht ein Geheimnis draus zu machen. Natürlich sind da noch so Kindergags drin, sagen wir mal, wie es ist. Aber auch nicht so viel. Man sagt, naja, vielleicht wird es dann zu viel. Gerade am Anfang, ich sage jetzt mal, die Badezimmer-Szene mit dem Hund hat halt dann doch schon sehr Minions-Charakter gehabt, sage ich jetzt nochmal. Aber restlicher Film perfekt abgeliefert. Also, und was Jack Black da gemacht hat, braucht man jetzt, ich glaube, grandios. Also, seit Jumanji ist seine beste Rolle.
Ich kann da viel, gar nicht mehr dazu sagen. Ich finde das haargenau genauso. Ich war von den Trailern, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht, noch wie der Mario da irgendwie 3 Minuten lang den Pilze runterfällt. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das wird so viel Slapstick. Aber das war ein Teil und das war auch okay. Aber die Story fand ich jetzt eigentlich auch gut. Das war super Mario Origin Story eigentlich. Ja, das hat Sinn gemacht. Es ist sehr modern, finde ich auch. Also weg von so diesen Klischees des Italieners und Klischee der Prinzessin, die gerettet werden muss. Also die Peach, die ist ja auch sehr starker Charakter eigentlich. Ne? Das ist weit weg von der Opferrolle. Und gleichzeitig haben sie ja halt trotzdem diesen bösartigen, gleichzeitig irgendwie arm verliebten Bowser auch super dargestellt. Ja? Also das hat alles auch einen humorigen Tiefgang gehabt. Ja? Also mich hat es irrsinnig begeistert. Ich fand es einen tollen Film.
Manuel?
Ja, also ich kann das nur unterschreiben, was ihr beide gesagt habt. Ja, mir ging es mit Chris Pratt genau gleich am Anfang. Ich habe nichts gegen Chris Pratt, es war einfach nur die Stimme, wo ich mir gedacht habe, okay, die super geheime Super Mario-Stimme von Chris Pratt ist actually Chris Pratt Stimme, ganz normal. Aber muss sagen, die Stimme war dann doch anders als in den Trailern, also man hat dann schon nachsynchronisiert, typisch Trailer, also ja.
Das auf jeden Fall.
Das hat man mehrmals gemerkt, ja. Also der Star war ja wirklich Jack Black.
Ja.
Ich habe es echt nicht geschnallt. Also ich war von Anfang an begeistert von Jack Black. Er sieht auch aus wie Bowser mit seinem Bart. Also totaler Method Actor.
Method Actor, ja.
Total, also wirklich. Aber ich habe nicht dran gedacht, dass wenn sie Jack Black casten, dass der auch singt. Und ja.
Und es kam aus dem Nichts. Diese Szene, man hört nur die Musik und auf einmal. Ich bin gestorben in
absolut,
dem,
also absolut,
grandios. Absolut. Ja.
Und also diese animierten Filme haben immer Lieder und die sind oft cheesy und kitschig und blöd, aber da ist nur dieses Lied von Jack Black und er liefert ohne Ende. Also es ist unglaublich. Absolut. Also er setzt wirklich einen drauf. Es ist so naiv, aber genial. Also und simpel und super. Ja. Also bin total begeistert.
Wo ich allerdings richtig sage, also gerade was ich jetzt nicht unbedingt so passend fand, war dann einfach die Verwendung von jetzt sagen wir mal, die bekannten Popliedern. Also ich fand jetzt unbedingt Need Another Hero hat jetzt nicht unbedingt sein müssen. Oder was war es? AC/DC bei der Card-Szene Painted. Nein, ich keine Ahnung.
Ja, es waren lauter 80er-Nummern auf jeden Fall. Also man wollte
geile Musik, braucht man nicht drüber reden.
Nein, aber man wollte Super Mario aus den 80ern natürlich mit 80er-Liedern.
Ja, und wir wissen, es funktioniert Musik bei Kindern immer genial. Aber wie gesagt, das waren jetzt also das ist wirklich jammern auf hohem Niveau.
Es hat einen ein bisschen rausgezogen.
Ja, Genau.
Normaler Soundtrack gereicht, das stimmt.
Richtig, und der Soundtrack ist der
Geheimnis. Also im Kino war es lustig, weil ein paar Freunde von mir waren echt angetrunken und die haben dann wirklich, die haben mitgesungen. Das war super.
Also, ja, aber es macht halt auch einfach Stimmung. Ich muss sagen, der Soundtrack ist der geheime Star dieses Films. Also, was sie da gemacht haben, ist grandios.
Ja, diese ganzen Anspielungen eben, diese ganzen kurzen Sequenzen.
Allein eben auch die Szene mit Bowser am Klavier zum Zauberer. Come on, shine with me. Einfach so geil, genial, und solche Ideen.
Ja. Vieles war so subtil.
Ja, aber ja, ja.
Also überhaupt der ganze Fanservice. Man hat Jumpman gelesen. Ja. Man hat einen Charles Martinet auch gehört.
Allein die Erklärung mit dem italienischen Akzent, wieso sie ihn nicht haben, und mit dem Werbespot am Anfang. Und wegen, glaubst du, es war zu viel? Einfach so genial, die Erklärung. Was ich toll fand, das erste Mal Marios Family kennengelernt. Gab's so auch noch nicht.
Nein.
Und ich glaube, das war einer von Martinets Gastauftritten, oder? Ich der Vater.
Ja, auf jeden
Fall. Was war der zweite?
Der Jumpman, der am
Automaten. Der Taxifahrer, oder?
Ich weiß nur, der, wo am Automaten gesessen ist, da habe ich auch Charles Martinet rausgehört.
Ja. Genau, ja. Stimmt.
Das war wirklich grandios. Also, wenn man wirklich da nörgeln will, dann ist es vielleicht der 80er Soundtrack, was echt schon sehr ausgelutscht gewesen.
Ja, der hat einfach ein bisschen
rausgerutscht. Hat auch nicht so reingepasst, ne, das stimmt. Und ja, was du auch angesprochen hast, dieser Minion-Humor, der Gott sei Dank sehr selten war, aber ich glaube, ein, zwei Mal war Zeitlupenszene drin, die war jetzt nicht so lustig, aber.
Das war aber dann für mich einfach so, okay, ja, das ist halt jetzt Illumination, das ist Minions, das heißt bei den Minions 5000 Mal, bei den Minions meint halt Banana und dort heißt, keine Ahnung, was war es denn in dem Fall, It's a Me oder was, nein, ich glaube, halt Mamma Mia, schreit er doch die ganze, ich glaube, zwei, drei Mal kommt das vor.
So in Zeitlupe,
das. Ja. Aber wie gesagt,
das ist das Einzige, also das ist wirklich Jammern auf.
Ja,
man darf auch nicht
vergessen, wirklich.
Mario hat ja auch immer noch sehr junge Fans auch. Ja.
Natürlich,
und
natürlich.
Und das ist ja auch das Schöne an diesem Franchise.
Ja. Wobei ich sagen muss, halt in den Vorstellungen, in denen ich war, es war kein Kind drin. Es waren, ich sage jetzt so, alter Männer-Fanclub und abgegangen und einfach genial. Und
ist schon klar, dass bei der Pressepremiere keine Kinder sind.
Ja, da sowieso. Nein, da waren zwei Kinder mit sogar von jemandem. Der hat sogar seine Kinder mitgenommen. Cool.
Also, aber ich habe ihn auf Deutsch gesehen und da war, glaube ich, Hälfte-Hälfte. Also Hälfte Kinder und Hälfte auch unbegleitete Erwachsene.
Da hat es so gute Memes gegeben, oder? Mit Target Audience sieht man eben das lauter Kinder im Saal sitzen und den Actual Audience und dann sieht man Erwachsenen drin sitzen.
Na, also wirklich, wie gesagt, also natürlich, wenn du jetzt noch als Filmkritiker daran rangehst, ja, klar, was erwartest du dir jetzt? Entschuldigung, die Farbe lila mit so viel Tiefgang. Entschuldigung, bist du bei Super Mario Bros. Der Film echt falsch.
Ja, das muss
Wenn du gute Laune willst und Fanservice wirklich auf hohem Niveau, und das war von erster bis zur letzten Sekunde. Allein die Szene, ich bin beim zweiten Mal ist wirklich gecheckt, wo ein Pilzkönigreich ankommt und Toad quasi verfolgt und du hast diesen kleinen Laden. Und ein Toad kauft kleine Gameboy-Kassetten. Und er meint, funktioniert das? Ja, du musst nur ein bisschen reinpusten, dann geht das schon. Geil, einfach geil. Und solche Sachen, super genial. Und alles, was vorkam, hat Sinn gemacht, warum das jetzt da ist. Weil ich habe mir auch gedacht, so, okay, also im Trailer, wieso fahren die jetzt mit den Karts? Was? Warum genau, wieso, weshalb? Hat reingepasst, war genial. Die Erklärung war da. Ja, war das jetzt eine tiefgründige? Nein, sie mussten von A nach B kommen und die Kongs hatten die Karts, die Motorräder und ja, und auch da eine geile Szene einfach für Mario Kart-Fans. Du hast die Auswahl von den Rädern oder von den Kartteilen und Toad am Ende mit dem Big Wheeler. Grandios einfach.
Ja, und dann der total random, aber super lustig, der morbide Luma.
Genial, ja. Genial. Am Anfang wieder das, was willst du da jetzt? So genial, also wirklich spitze. Ja, und irgendwie so viele Details, die beim ersten Mal gar nicht auffallen. Ich meine, okay, gut, die Yoshis, die im Hintergrund herumlaufen, die kannte man aus dem Trailer, wenn man genau geschaut hat. Ja, also einfach, also ich muss, also wie gesagt, Spoilerwarnung für Mario, wer ihn noch nicht gesehen hat. Rein, wenn man von den Besucherzahlen geht, die bald auf den 500.000 knacken. Also ich glaube, es gibt wenige, die noch nicht gesehen haben, außer Sinan. Hm?
Ja.
Das Ende, als dann plötzlich das Star-Team aufpoppt oder ihn zu spielen, wenn Mario und Luigi zu den Super Mario Bros. Wären. Eine kleine Träne im Auge. Ich gebe es zu. Es war einfach so, es hat einfach gepasst. Es war super. Also, ja, Fanservice auf höchstem Niveau und das wirklich von Herzen kommen. Also, ich kann es nicht besser sagen. Also, ja, richtig, ja. Richtig gut unterhalten. Ja. Alle Bedenken, die da waren am Anfang.
Absolut, absolut.
Waren weg.
Ich habe Mühe gehabt mit dem Design auch, oder? Ich bin ein bisschen OCD und aber echt Mühe mit dem Design gehabt, weil die wirklich ein bisschen anders ausschauen. Aber okay. Im Film war das weg. Also wirklich. Das war nur bei
Im
Film war das komplett.
Also ich muss sagen, die haben noch nie so genial ausgeschaut wie da jetzt in dem Film. Also ich wünsche mir jetzt ein Spiel, das genau in der Grafik rauskommt.
Na, hat super
funktioniert. Genial. Und also, auch die Erklärung, warum sie jetzt quasi den Super Mario Maker einbauen oder warum er jetzt in diesem Parcours machen muss.
Ja.
Hatte Begründung.
Sehr.
Ja, also wie gesagt, alles, was davor kam, kam nicht einfach so und jetzt passiert das und jetzt passiert das, sondern es hatte wirklich Sinn und ja, es passiert alles sehr schnell und der Film ist in, ich glaube, knappe 90 Minuten vorbei. Aber mehr braucht's auch nicht.
Ja.
War...
Die Werbung von ihm, wo sie auch singen.
Genial. Anspielung auf die 80er Jahre Serie.
Ja,
super.
Ja, genau. Das ist ja dort. Also super geil.
Ja, wie hießen sie? Ich muss nach Lou Albano und Danny Wells, die Super Mario Brothers Super Show war das.
Genau.
Und also ja, Fanservice für alle, für Leute, die das noch kennen, wie wir, die angefangen haben 1981, war noch immer mit Mario und auch, ich nehme an, Peter, du hast es mit dem Sohn gesehen.
Ja, genau.
Wird wahrscheinlich auch begeistert gewesen, auf seine Art und Weise wahrscheinlich, weil er einfach Sachen erkennt, hey, das habe ich gespielt mit Papa und jetzt sehe ich das auf der Leinwand.
Absolut, also die Story war ja kindergerecht, die Witze waren auch kindergerecht, ja, und vor allem die... Wie ihr gesagt habt, ich habe befürchtet, das wird so eine sinnlose Aneinanderstückelung aus allen Elementen, die man aus den letzten 35 Jahren kennt. Aber
richtig.
Das war überhaupt nicht so. Es hat alles Sinn gemacht und ich glaube auch, wenn man jetzt Super Mario den ersten Teil spielt, kann man mit der Hintergrundgeschichte des Films durchaus umgehen. Ja, und kann das verstehen. Ich frage mich jetzt, wie es weitergeht. Also gibt's ein Mario Cinematic Universe jetzt? Kommen.
Also nach dem Erfolg von dem Film und wie grandios er wirklich gemacht wurde, und da merkt man halt doch die 6 Jahre, die gesteckt wurden und das Involvement von Nintendo und dem Ganzen. Und ganz ehrlich, seid ihr sitzen geblieben, die Post-Credit-Szene, ich meine, gut, das war jetzt nicht unbedingt so aufregend, aber es war war klar, dass es kommen wird und Spoiler-Alarm, man sieht dann halt nur das Ei von Yoshi und das Yoshi-Team wird ganz kurz angeteasert und dann ist komplett schwarz. Also ganz ehrlich, nach dem Erfolg, da muss was kommen, wenn sie es nicht sogar schon in der Pipeline haben. Und es gibt eher so geile Memes, die sie dann auf den ganzen Marvel-Präsentationen aufbauen, die ja Phase, was weiß ich, 1 bis so und so haben als Ursprung und dann siehst du jetzt einen Super Mario Bros. Film, dann irgendwie, glaube Donkey Kong, Luigi's Mansion und das Ganze sollen dann quasi im großen Finale Super Smash Bros. Der Movie rauskommen. Brauche ich persönlich jetzt nicht unbedingt aber ein zweiter Mario-Film oder ein Zelda-Film auf dem Niveau. Her damit. Auf jeden Fall.
Oh ja.
Also,
oh ja.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also nach dem Erfolg, da kommt auf jeden Fall noch was. Können Sie sich auch gerne wieder so lange Zeit lassen. Hauptsache, das Endprodukt ist wieder so qualitativ hoch. Und wie gesagt, da spricht jetzt nicht der Filmkritiker, da spricht wirklich der Fan von klein auf, der wirklich Spaß hatte drin. Und auch Peaches, ich weiß nicht, wie oft jetzt auf YouTube schon sich reingezogen hat, das Musikvideo mit Bowser oder mit Jack Black, muss man sagen, weil der hat ihn einfach verkörpert. Und genialst.
Es gibt eine Version im YouTube, da singt Peach und singt Bowser.
Ja gut, hat nicht lange gedauert, das ist klar. Aber auch, wie gesagt, ich habe in Englisch gesehen, die Synchronstimmen, also die Stimmen perfekt abgestimmt. Auch überraschenderweise, Chris Pratt,
hätte ich
mir wirklich nicht gedacht. So, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt ihren Namen gerade vergessen. Chris, gut, wir wissen alle, wer es ist, aus der Streaming-Serie-Angebot mit dem Schachthema. Ich glaube, daher kennen sie die meisten. Taylor, darauf habe ich mich jetzt echt nicht vorbereitet. Ich wollte einfach nur über den Film reden, endlich nach Wochen. Das hat perfekt gepasst. Wie gesagt, Peter, du hast gemeint, sie ist nicht mehr die quasi die Damsel in Distress, sondern die durchgreifende, starke Frau in dem Fall, wo ja auch sehr viel offen gelassen wird, woher kommt Peaches wirklich. Da haben sie Möglichkeiten, dass sie was machen. Bowser in seiner jetzt Mini-Form und als Musiker im Käfig hängend wird auch einen Weg finden, wie wir wissen, Super Mario und Co. finden immer einen Weg, dass man da rauskommt. Also ja, bitte gerne mehr auf dem Niveau, ganz ehrlich.
Ja, ja, na, es ist auch optisch, also wirklich, die Animationen sind ja wahnsinnig.
Wahnsinn, gut. Ja. Das und auch, ja, die schnellen Schnitte, gerade die ganzen neuen Animationsfilme haben auf diese Art und Weise diesen neuen schnellen Schnitt drin. Ist einfach so, aber es hat nicht gestört. Und natürlich sind Logikfehler drin. Nimmt man einfach das Beispiel her, sie sitzen am Anfang im Café, kriegen einen Anruf, ja, sie haben jetzt den Auftrag und fragen nicht nach, wo das ist. Ja, aber ganz ehrlich, aber das denke ich doch nicht nach. In der nächsten Szene sehe ich, wir laufen um die Ecke und du hast beinhart ein Super Mario 3D-Spiel, wo sie über die Baustelle laufen. Das war das, was davor vergessen und alles davor und geniales gemacht. Und das kam öfters vor, dann auch mit Donkey Kong, wo sie dadurch durchs Pilzkönigreich laufen und auch wieder dieselbe Aktion. Einfach, ja. Also, absolutely sold auf dem Ganzen. Und Sinan, du wirst es jetzt noch nicht hören, aber schau dir diesen Film verdammt endlich an. Haben wir noch was zum Sagen zum Film? Oder, ich meine, ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Wir können noch eine Stunde drüber reden, weil es einfach, ja. Gut, er merkt es nicht. Er hat versprochen, wenn wir winken, dann kommt er wieder. Wir machen so, wir nennen jetzt dreimal seinen Namen schnell hintereinander. Sinan, Sinan, Sinan. Na, funktioniert auch nicht. Also bei Beetlejuice hat es funktioniert. Ist es eingeschlafen? Ja, und sonst? Keine Ahnung.
Ist das fertig?
Ja, ja, er hat's gemerkt.
Tasche, ja.
Ja, ich habe mir nebenbei Twitch aufgetragen und bei meinem Spülen zugeschaut.
Ja, wir haben beschlossen, wir könnten jetzt noch eine Stunde über den Film reden und uns austauschen. Und du siehst, wir haben ein bisschen Tränchen in den Augen, nicht weil wir müde sind, sondern weil uns der Film so gefällt und weil wir uns so ausgetauscht haben darüber.
Ernsthaft?
Ja.
Okay. Ja. Dann bin ich ja wirklich doppelt froh, dass ich mich da aus dem Gespräch ausgezogen habe.
Ja, nein, also dein Auftrag bis zum nächsten Podcast ist, schau dir diesen Film an.
Ich werde es versuchen. Ich kann nichts versprechen. Weil, was der, wie vorhin gesagt, ist gerade viel zu tun. Bin jetzt das Wochenende nicht einmal im Lande. Aber ich bemühe mich.
Tu das.
Jetzt so. Ich bin eh so oft verschoben. Von der Zuckerzeit.
Ja, ich komme gerade nicht einmal wirklich zum Schreiben. Und da hängt mir dann wiederum der Markus die ganze Zeit quasi hinten noch. Ich soll doch wieder was schreiben. Ach ja, liebe Leute da draußen, freischaffend für Redaktion sei es gar nicht so easy. Gar nicht so easy. Na gut, ich denke aber, ihr habt so ein Fazit auch gehabt. Für die Leute da draußen. Außer schaut euch den Film an.
Du bist ziemlich nah dran, ja. Also das war so quasi unsere Message. Ja. Wenn du haben willst gute Laune, gehst du in Mario Bros. Film.
Gut. Ist gehört. Liebe Mann, Frau, dir wär's draußen zuhören, diese Podcast. Wir jetzt machen, sagen Tschüss. Sagen Tschüss. Na. Es war wirklich jetzt eine Sonderfolge, Spezialfolge, die ist ja jetzt dazwischen geschoben worden. Wir machen aber weiter mit unserem zweiwöchentlichen Rhythmus. Lasst uns aber unter dieser Podcast-Folge definitiv Kommentare da, wenn euch das taugt mit diesen Spezialfolgen, weil wir hätten nur ein paar in Gepäck, wo man sagen, die wollen wir wirklich so anlassmäßig außerhauen, so wie jetzt eben Mandalorian und Picard, die jetzt was zufällig gerade vorbei sind, die jeweiligen Serien.
So zufällig war das nicht, also das war schon geplant, dass wir nach den Folgen aufhören.
Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass das aus ist. Ich habe mir gedacht, da geht's vielleicht nur mit einer weiteren Staffel weiter, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Oder ja, das
vielleicht
wird.
Vielleicht was Hoffnung.
Es wird weitergehen und nicht in der Version von Picard, glaube ich. Aber das ist Thema für ein anderes Mal.
Drum, wenn euch das gefällt, dass wir so Special-Folgen dazwischen raushauen, dann lasst es uns wissen, wenn ihr sagt, nein,
Das geht gar nicht, das hat euch vorher aus dem Rhythmus ausgebracht und das taugt euch nicht. Lasst uns auch das wissen, weil wir sind ja für Feedback offen und wir wollen ja, dass euch das Spaß macht, so wie es uns auch Spaß macht.
Dann werden wir einen anderen Weg finden, Specials zu machen.
Genau, wir finden einen anderen Weg. Und ansonsten lasst uns Kommentare da, falls ihr Themenvorschläge habt, wir lesen auch das und bewertet uns in eurer Podcast-App eurer Wahl, sei das jetzt Podcast-Addict auf Android, ob ihr uns über iTunes auf Apple hört, Amazon Music, Google Music und überall, wo es Podcasts gibt, ich glaube sogar Audible, sagen wir, ich habe keine Ahnung, wo wir über die Liste sind, wo auch immer ihr uns hört, sei es auf Spotify. Da kann man jetzt übrigens auch Episoden kommentieren, eine neue Funktion von Spotify, man kann Podcast-Folgen kommentieren. Lasst uns Kommentare da, wir freuen uns und bis zum nächsten Mal verabschieden sich dieses Mal der Peter.
Papa.
Nintendoel.
Ciao.
Michi.
Let's go.
Let's go. It's me, Sinan. Und ich sag auch, bis zum nächsten Mal, pfiat euch.